hängen wir da wie so drei Tropfen Wasser in der Kurve. Alles ist aus dem Takt geraten. Das sogenannte Leben, der Biorhythmus, eigentlich die komplette Organisation, die Struktur ist uns abhanden gekommen. Nicht nur uns natürlich, sondern im Leben eines jeden Einzelnen laufen die Dinge momentan ein bisschen anders. Bei mir wirkt sich das darauf aus, dass jetzt, wo wir wieder morgens aufzeichnen, was ja eigentlich mein Wunsch ist, weil ich das Gefühl habe, morgens habe ich die Energie noch zum Verschießen frei. Es hat mich noch nichts enttäuscht, noch nichts frustriert, noch nichts gestresst. Das heißt, bevor eigentlich der Tag anfängt, kann man seine komplette Energie, die man eigentlich verteilen sollte auf 24 Stunden, kann man rausschießen in 2 Stunden und danach ist ja egal, weil dann ist es im Kasten. Das funktioniert nicht mehr richtig, weil ich jetzt morgens einfach ganz normal wieder müde bin wie früher, wie mit 22, weil ich erst um 2:30, 3:15 nachts so leicht müde werde, weil sich alles verschiebt. Kennt ihr das nicht?
So ein Faulheits-Jetlag.
Ja, so
Quarantäne-Jetlag.
Ja, irgendwie so dreht sich das alles so. Ich daddel dann auf dem Handy rum und dann habe ich irgendwie ich habe ja einen Hang für so doofe Spiele auf dem Handy.
Du bist spielsüchtig auf dem Handy. Ja,
ja, und ich habe jetzt
was frei raus.
Ich habe jetzt so ein neues Spiel. Da muss ich mit dem Finger immer so Löcher graben, so, und dann fallen da so Kugeln in so Eierbecher rein. Weißt du? Und das sind dann verschiedenfarbige und die sind dann manchmal einfach, manchmal mittel, manchmal schwierig und da bin ich so top motiviert nachts, dass ich da wirklich eine Stunde da noch mit meinen Eierbechern dann noch zu tun hat, dass ich morgens kaum aus dem Bett komme.
Das ist aber geil. Wie hieß dieses Spiel mit den Nummern, das du 100 Jahre gespielt
Threes.
Hast?
Ja. Das spiele ich immer noch ab und zu.
Ja, ich weiß, da warst du so stolz, dass du irgendwie den Rekord, du warst halt meilenweit uns voraus, wenn wir es mal probiert haben.
Ja.
Und da hat es Arne, unser Kollege aus der Firma, der hat das da eine Nacht gespielt, hat deinen Rekord geschlagen. Und da hattest du erstmal gar keinen Bock mehr drauf, ne?
Ich habe den aber schon wieder eingestellt.
Ja,
und
ja.
Weißt du, wer mich damit angefixt hat, wer mein Spiele-Dealer da war, der mir das so vor die Nase gehalten hat vor Jahren? Donny O'Sullivan.
Ach,
der
ach,
hat mir Threes
liebe
irgendwann
Grüße.
Mal gezeigt. Liebe Grüße, alles Gute, alles Liebe. Und Donny O'Sullivan hat mir das gezeigt und der war nämlich, da war es nämlich genauso, den habe ich dann auch platt gemacht durch einfach süchtig sein.
Ja.
Hab da wirklich tagelang nichts anderes gemacht. Bin einmal die Woche kurz eine Stunde vielleicht nach Berlin raus. Ansonsten einfach nur das gespielt. damit ich meinen
inneren
Kampf...
Das klingt jetzt wie eine Übertreibung, aber das ist ja wirklich die Wahrheit, ne? Und du hast auch teilweise, haben du und Jucke, ihr habt euch auch gegenseitig abhängig gemacht.
Ja.
Ihr hattet eine Zeit, da habt ihr beide irgendwie so ein ominöses Fußballspiel gemacht. Und da habt ihr
Star-Soccer.
Sogar, ich weiß nicht, ob man das überhaupt erzählen darf, weil es so absurd ist, ihr habt da sogar Geld für ausgegeben, damit ihr da geil performt, weil ihr habt euch da euer eigenes Real Madrid gezaubert und man hat euch immer nur so gesehen in Drehpausen.
Ja.
Vor allem, ihr habt auch immer vorgeschlagen, dass man das ja mal bei Zirkus Halligalli spielen könnte. Ja. Also eigentlich hat es nicht gereicht, dass man es nur privat macht. Ihr wolltet es auch noch mit in die Arbeit schicken.
Die Gebrüder iPhone wurden
ja genau. Zeit lang. Stimmt. Ja. Und manchmal war es ja so, da musste man irgendwie briefen und sagen, was ist jetzt los? Und dann habt ihr beide so aufs Handy gestarrt und weitergezockt, weil ihr so süchtig wart. Ihr konntet keine Pause. Man kennt das ja auch, wenn man zockt, man muss immer warten, bis man abspeichern kann. Man kann es ja nicht einfach so raus aus der Welt. Ne?
Ja.
Und dann habt ihr da so rumgezockt und habt gesagt, so pass auf, also wir haben jetzt hier 3 Chilis und dann zündet ihr euch die 14 an und so, und dann habe ich gesagt, okay, dann fangen wir jetzt an. Was nochmal? Ne? Dann konntet ihr speichern und wart aufmerksam.
Ja, manchmal bin ich dann aufmerksam und mir wird es in bestimmten Runden auch erlaubt, weiterzuspielen, weil ich trotzdem zuhören kann und so weiter. Hast du mir auch mal erlaubt übrigens.
Ja, dass du das weitermachen kannst, aber es stimmt nicht. Also du hältst dich für multitaskingfähiger, als du de facto bist.
Das ist so wie Methadon-Ausgabe, ne? Man lässt ja den Kranken, lässt man spielen, damit er einigermaßen noch die Nerven bewahrt, ne?
Methadon für Junkies dieser Art ist einfach, dass ich das ein bisschen in den Alltag integrieren kann.
Aber kannst du deine Top 3 Handyspiele, damit die Leute was davon haben?
Ja,
was kannst du empfehlen?
Das eine, da ich weiß nicht genau, wie das heißt.
Mit den Gruben.
Wo ich da diese Löcher mache. Das finde ich sehr gut. Dann gibt es Dumb Ways to Die, finde ich sehr gut.
Was macht man da?
Da ist man irgendwie so ein Ei und muss überleben.
Ja, ich erkenne noch keinen roten Faden, aber keep it going.
Threes finde ich sehr gut und Woody. Woody ist so eine Art Tetris mit so Holzdingern und dann muss man auch so reinmachen, dann gehen die weg, wenn man Glück hat. Und
nicht, wenn man Glück hat, sondern wenn man sehr gut ist.
Wenn man richtig drauf hat, ne? Wenn man so richtig man hier im Finger hat.
Ja, dann ist das gut. So, aber was ich eigentlich sagen wollte, für meine vermeintliche Müdigkeit sprudelt das hier ja ganz schön los, ne? Denn ich bin ein altes Zirkuspferd, wie man offenbar jetzt mitkriegt. Wenn ich nachts geweckt werde, das sagte mal ein großer deutscher Entertainer, und ich zum Kühlschrank gehe und da dringe das Licht an, da fange ich an zu moderieren und offenbar ist das bei mir genauso. Wenn hier in der in dem, sagen wir, in sich geschlossenen Corona-Ökosystem das orange Licht angeht, dann bin ich da. Und nicht nur ich, sondern auch meine zwei Weggefährten hier. Und ich möchte euch nochmal den zwei, drei Omas und Opas da draußen, die euch noch nicht kennen, vorstellen. Das ist zum einen Jakob Lund. Der
Guten
ist
Abend,
vor
hallo.
Nicht definierbaren Jahren, ich kann mich an den genauen Tag unseres Kennenlernens nicht mehr erinnern, bist du dazugestoßen und warst auf einmal da.
Ja.
Gefühlt begleitest du mich mein ganzes Leben in verschiedenen Funktionen rund um unsere Shows.
Ja.
Wir haben uns gestritten, wir haben gelacht, geweint, wir haben uns in den Arm genommen und gehauen. Ja. Wir haben also alles schon durch, was man
was in einem Matthias Schweighöfer-Song so vorkommen kann. Haben wir alles erlebt, ja.
Alles, worüber Matthias Schweighöfer ganze Alben singt, ja. Haben wir alles schon gemacht.
Hast du gestritten genannt?
Ja, sicher.
Ja, klar, okay. Ja, Hauptsache. Gut.
So, mit Thomas Schmidt, den kenne ich schon ganz lange, da war der noch Praktikant bei Viva.
Und da ist er dir zugelaufen, ne?
Da ist er mir zugelaufen, dann habe ich den, ich hatte immer so ein bisschen Beefy in der Tasche und da hat er dann immer dran geschnüffelt und dann habe ich ihm mal so ein Stückchen gegeben und dann ging der nicht mehr weg und dann habe ich den mit nach Hause genommen, habe gesagt, können wir den behalten, guck mal, wie der aussieht und dann war das, hatten alle Mitleid. Und seitdem ist er da und mittlerweile sieht er doch ganz passabel aus.
Wieder schick angezogen. Man muss dich ja beschreiben für die Leute, die uns am Podcast hören. Es sind ja nicht alle jetzt bei ProSieben dabei. Du hast wieder ein obenrum Smoking. Was hast du untenrum?
Untenrum eine bequeme Jeans. Aber
hast dich fein gemacht.
Ja, ich orientiere mich jetzt da an das japanische Schulsystem oder das englische. Das ist im Grunde wie eine Schuluniform. Ich mache mir einfach
vielleicht
kalt.
Kurz auch ins Mikro, dann hören es alle.
Ja, ich mache mir keine Gedanken mehr, was ich anziehen soll, wenn ich hier schon reingeschleppt werde und habe jetzt das immer an, dann werde ich weniger gehänselt. So ist das irgendwie, das ist mein Ziel.
Du probierst dich zu neutralisieren.
Völlig zu neutralisieren und ich habe mir auch eine Geste angewöhnt, wie Angela Merkel, die hat gesagt, die macht ja immer die Raute,
ja.
Weil sie nicht wusste, wohin mit den Händen, so,
ja.
Wenn sie redet. Ja. Und die war unsicher und dann hat sie sich so ans Pult gekrallt und ich habe mir gedacht, ich mache so. Immer wenn ich unsicher werde in diesem Podcast. Also wenn ihr merkt, ich bin psychisch ein bisschen labil, dann das seht ihr, wenn ich diese Geste mache. Also wenn ihr mich ärgert, gibt's das. Dann hört ihr bitte auf.
Ja, dann hören wir auf jeden Fall sofort auf. Ich könnte dir auch nächstes Mal so kleine Fahnen mitbringen, die man sonst in so kleinen Käse reinsteckt. Und damit kannst du zum Beispiel unsichere Momente markieren.
Und kann ich mir ins Knie stecken.
Kannst du dir ins Knie stecken, weißt du, diese kleinen Dinger, wo so kleine Hollandfahne oder sowas, die man oben in den Gouda reinmacht. Und damit kannst du zum Beispiel Gags oder unsichere Momente kannst du markieren, damit wir Bescheid wissen und achtsam sind.
Ja, ich fühle mich so ein bisschen so wie Dr. Trosten, ne? Der wendet sich ja in die Öffentlichkeit so, um zu sagen, was alles schief läuft im Gesundheitssystem und ja. Was wir gerade für einen Ärger haben mit dem Virus und so ähnlich geht's mir. Ich berichte quasi gezwungenermaßen live von der Front, wie es um das deutsche Fernsehen steht.
Weil du den ganzen Tag guckst, oder wie?
Nee, weil wir hier sitzen und einen Podcast aufnehmen und der bei ProSieben läuft.
Ja, stimmt.
Das heißt, du bist mehr oder weniger das Gesicht der Fernsehkrise aktuell.
Du bist
aktuell.
Das, genau.
So ähnlich wie...
Die hässliche Fratze der Krise,
ich finde ja auch bei Christian Drosten, der sich da ja auch, also man weiß das ja, wenn man sich also mit ihm auseinandersetzt, dass der im Prinzip nur geil ist auf den Fame. Alles andere, also die Infos, die schiebt er dann gezwungenermaßen nach. Mhm. Im Prinzip ist der wie so ein RTL-Experte, ja, der einfach bloß ins Fernsehen will. Und sagt, naja klar, so ein, zwei Sachen weiß ich über die Coronaviren und die erzähle ich euch dann, damit ich möglichst lange gefilmt werde. Das ist sein...
Na, im Grunde wie Horst Lichter, der kocht sich so einfach ins TV rein. Inzwischen verkauft der Schrott, muss er auch mal überlegen, der hat da gesagt, ich kann was mit Sahne. Und jetzt ist er irgendwie Antiquitäten-Experte.
Man
und
weiß
so
ja
versucht
gar nicht
es
mehr,
der Drosten auch, glaube ich.
Ja, man weiß ja gar nicht mehr, dass der Horst Lichter mal Koch war.
Genau, das weiß man nicht mehr. Und so wird es auch in 20 Jahren, sitzt er da im Dschungelcamp zum 7. Mal und man weiß gar nicht mehr, warum der überhaupt berühmt geworden ist.
Und so wird es bei Christian Drosten wahrscheinlich auch sein, wenn er seinen teuflischen Plan dann durchzieht, ja. Und sich selber prominent macht und schon demnächst in der nächsten Staffel Promis unter Palmen mit dabei ist. Und
Oder wie weit kommt Christian Drosten bei Ninja Warrior?
Oh.
Ja. Wie weit kommt er da?
Ja.
Kommt er an diese Wand, weißt du, wo du so springst über das Wasser? Schafft er das?
Aber ich habe eine Sache, ich suche ja schon seit Jahren nach einem Satz, den ich mir tätowieren kann. Ne? Ich find's ja.
Klar, wer nicht.
Ja, klar.
Logisch.
Weil mittlerweile ist das neue Ding, das habe ich am Strand gesehen, letztes Jahr, als das noch ging, war ich am Strand in Italien auf Sardinien und da habe ich festgestellt, normale Tattoos oder hier so diese Maori-Malereien da, die man... Völlig losgelöst von der eigenen Kultur malen sich das ja viele dann irgendwie da drauf.
Ja.
Nach japanischen Schriftzeichen und chinesischen Schriftzeichen kommt dann jetzt Maori, wo man so gar nicht mehr weiß, was das eigentlich bedeutet. Ja. Hauptsache es sieht irgendwie geil aus. Das neue Ding ist aber, dass Leute, die sich tätowieren lassen wollen, keine Bilder mehr, keine schönen Gemälde, nicht mehr so Airbrush auf der Haut, sondern die beschriften sich jetzt. Man wird ganz normal beschriftet. Man hat unterm Arm beispielsweise richtig 4 bis 6 Sätze, ein ganzer Tweet passt da teilweise hin, der in einer vermeintlich schönen Schrift, das ist immer Geschmackssache, wird ein ganzer Text unter den Armen beispielsweise gemalt. Ist euch das noch nie aufgefallen?
Wie so die Notizen auf dem iPad.
Ja, so ein bisschen sieht das so aus, ja. Also na klar, am Anfang fangen die alle an mit so Herzschlag, das erste Herzschlag vom Kind oder sowas, ne? Oder irgendwelche Daten oder so. Aber mittlerweile, so was du sonst halt hast mit den entsprechenden Cappuccino-Tassen, also hier so
Wandtattoos,
ja. Das gibt's mittlerweile, ist wieder zurückgekommen auf den Körper und wird jetzt da gemacht.
Carpe also, diem.
Ja, genau.
Tätowiert Tine Wittler schon.
Es könnte sein, dass dann irgendwas steht wie ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag oder diese Bauarbeiter auf dem Stahlträger oder so. Und dann steht
Ikea-Bilder als Tattoo.
Dann
ja,
steht
sehr
da
gut.
Aber noch was drunter, ja. So, und ich habe jetzt bei Robbie Williams, der hat den besten Satz tätowiert. Der hat auf dem linken Oberarm oder rechten, da ist ein Löwe und drüber steht Elvis, grant me serenity. Das ist ein super Satz ist. Mhm. Und den Satz, den ich mir gerne tätowieren lassen möchte, weil ich das eigentlich total interessant finde, den Gedanken hinter. Der ist von Christian Drosten zitiert worden, also ein Satz, den man offenbar kennt und mit seiner Arbeit viel zu tun hat. There's no glory in prevention.
Mhm. Ah, da ist was dran. Das ist auch nochmal übersetzen, ne? Also es ist kein Ruhm in Prävention, ne?
So ist es.
Also
weil,
in Vorwarn, ja, in Vorsorgen.
Na, Vorsorgen, weil wenn die Vorsorge gut funktioniert, passiert die Sache ja nicht. Das heißt, die Leute sagen dann,
du kannst nie ein Held sein.
Was sollte die ganze Scheiße? Ja. Warum mussten wir 4 Wochen zu Hause bleiben? Ja. Es kam ja gar nichts. Ja. Es ist das berühmte Klatschen gegen die Elefanten, was ich schon mal gesagt habe.
Das ist ärgerlich. Ja, du hast recht.
In dem Fall funktioniert es natürlich. Wenn man tatsächlich irgendwann rausfindet oder einfach davon überzeugt ist, dass nur das Klatschen die Elefanten davon abgehalten hat, durch unseren Garten zu trampeln, dann ist man eigentlich gut bedient, wenn man sagt, man ist heilfroh, dass die hier nicht durch unseren Garten gerannt sind, weil wir haben ja geklatscht. Aber es wird ganz viele Leute geben, die sagen, bist du bescheuert? Du hättest gar nicht klatschen müssen, die wären eh nicht gekommen. Und das sind die meisten Leute, deswegen sind das die stillen Helden, die wissen, there's no glory in prevention, niemand wird dir dafür danken. Und diesen Satz, den tätowiere ich mir, warum auch immer, es hat ja mit mir gar nichts zu tun, aber ich finde es klingt cool.
Ich merke gerade so, also das war wirklich eine gute Geschichte, wirklich, ohne Ironie.
Aber Dankeschön.
Kennt ihr das, wenn ihr so müde seid? Dass ihr so nur noch auf die Mundbewegung guckt und nicht mehr zuhören. Und ich könnte jetzt nicht sagen, was du gerade erzählt hast. Irgendwas mit Elefanten. Ich bin einfach, können wir aufhören, diesen Podcast, wenn wir ihn schon machen, dass wir den auch morgens um 9 Uhr machen. Das ist, ich habe bis nachts um 3 Tiger King geguckt. Ja. Das ist sensationell. Aber das matcht einfach.
Was passiert dir? Fallen dir jetzt auch die Zähne aus? Was passiert? Wird man Crystal Meth abhängig, wenn man die ganze Nacht Tiger King guckt?
Das wird man sehen.
Was ist denn Tiger King für alle, die jetzt denken?
Genau, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich lese über Internet Tiger King, Tiger King, weiß auch nicht, was es ist. Ja. Schaffst du das, Schmitty? Weil du bist stadtbekannter Spoiler. Mhm. Schaffst du es, diese Serie zusammenzuhören oder was auch immer es ist, ohne mir den Spaß zu nehmen? Weil das, darf ich das kurz einschieben? Schmitty ist so einer, der sagt, will ja nicht spoilern, aber Folge 7, huiuiui. Dann weißt du schon,
was
jetzt weißt
muss du
etwas
denn da?
Nee,
da
es nervt
weißt du doch
einfach.
Nicht.
Ich will die Folge 7 anschmeißen und dann überrascht sein, dass dann huiuiui kommt und nicht von dir schon vorher wissen. Achtung, Folge 8, ganz schön
Hammer.
Das
ist ein Service für dir, wenn du
ich
vielleicht so einen kleinen so einen Durchhänger hast bei Folge 4, dann denkst du dir, naja, aber
das
der Schmidt hat gesagt, die Folge 8 ist mega geil.
So,
also halte ich durch.
Versuch bitte, das zusammenzufassen, ohne den Leuten Spaß zu
machen. Merkt euch mal kurz diese Eskalation, auf die möchte ich gleich zu sprechen kommen, aber jetzt führt bitte das Gespräch erstmal zu Ende.
Tiger King.
Tiger King, eine Doku-Serie auf Netflix von den Machern vom Fire Festival, von dieser großartigen Doku-Film.
Genau.
Und es geht im Grunde um Großwildtierbesitzer in den USA. Da ist das so ein bisschen laxe Gesetze und da darf jeder im Grunde so seinen Tiger halten, wenn er Bock hat. Und da gibt's halt, sagen wir mal, landläufig werden die Rednecks genannt, die so 1000 Tiger, kein Witz, 1000 Tiger so ein Privatzoo haben. Und der
1000?
Wollte, 1000. Der wollte darüber eine Doku machen und da hat sich halt rausgestellt.
Eine Armee, das ist kein Zoo, das ist eine Armee.
Das ist eine Armee. Und da gibt's auch verschiedene im ganzen Land verteilt, so private Zoos, und die führen gegeneinander einen Kleinkrieg. Dann spielt noch PETA eine Rolle, dann spielen noch Tierschützer
eine
Rolle.
Was für eine Art Kleinkrieg? Also was ist deren Ärger?
Dass zum Beispiel eine Tierschützerin, die hat auch einen Privatzoo, macht im Grunde so ein bisschen dasselbe, aber behauptet für sich, naja, sie rettet die Tiger von all diesen, von den anderen Privatzoos.
Von den Besoffenen.
Genau. Und macht dann einen eigenen Zoo mit diesen geretteten Tigern auf. Und das ist natürlich den anderen ein Dorn im Auge. So. Und dann entspinnt sich daraus ein kleiner Kleinkrieg, der aber vollkommen eskaliert. Und das Geile an der Serie ist halt, es sind wirklich Charaktere, die würden jedem Coen-Film super stehen.
Aber es ist eine Doku.
Ist eine Doku, man kann es nicht glauben, was da passiert, wie sich das hochschaukelt, was es für Wendungen gibt und was das vor allem für Charaktere. Jeder hat einen eigenen Film verdient.
Klingt mega gut.
Ja, unbedingt gucken.
Was würdest du dir denn für ein gefährliches Tier halten? Wenn es jetzt hier in Deutschland genau solche Gesetze gäbe wie in den USA, was würde bei dir in der Wohnung noch wohnen?
Ich würde es ähnlich machen wie der Tiger King, nämlich die Tiger. Solange sie so süß sind und so tapsig,
ja,
so ein bisschen größere Katzen, so lange würde ich die halten und dann könnt ihr auch mal vorbeikommen, könnt ihr mal ein Foto machen.
Und dann wird sie
so
an der Raststätte anrufen.
Und dann erschießen.
Erschießen, ja.
So hat das der Tiger King gemacht.
Klassische Tierliebe.
Wirklich?
Ja. Das weil die schlimm. Bringen dann kein Geld mehr.
Ja.
Das ist nicht, das
ich
gehört
mir,
sich nicht.
Ich würde mir Braunbären, weil ich die so süß finde. Und wir haben ein viertes Zimmer, da ist viel so gerümpelt drin und so, ne?
Ja.
Und da könnte der leben.
Kannst du das nicht machen wie Arnold Schwarzenegger, dass du dir einfach so ein Babypferd und so ein Babyesel? Der hat doch Arnold Schwarzenegger, der ja nun, ich sag mal, eine interessante Biografie bereits hat, weiß immer noch auch im hohen Alter
zu
mit kleinen biografischen Ausritten nach links und nach rechts doch nochmal zu überraschen. Also nicht, dass er einfach nur Mr. Universe ist, Conan der Barbar, der Kindergartenkopf, schwanger war bei Twins.
Ja, Twins, nee, genau. Guido, ja.
Junior hieß der Film.
Junior, ja.
Dann noch der Zwilling von Danny DeVito war. Nein, er hat jetzt gesagt, es reicht noch nicht. Ich bin offenbar noch nicht interessant und vielschichtig genug als Person der Öffentlichkeit. Und außerdem, wenn ich mal in Quarantäne gerate, möchte ich, dass es super verrückt trotzdem bei mir zu Hause ist. Und deswegen hat er einen kleinen Babyesel und einen kleinen Babypferd. Und die wohnen bei ihm zu Hause, die dürfen auch rein, die sind also, vielleicht sind die auch normal groß und Arnold Schwarzenegger ist 7 Meter groß.
Das ist doch möglich.
Das kann auch sein, das weiß man ja nicht.
Aber der Küchentisch lässt vermuten, dass die sehr klein sind. Ja.
Er also spielt ich auch Schach mit denen, ne? Ich habe gesehen, wie der mit dem kleinen Esel Schach gespielt hat.
Also da hat er dich verscheißert.
Aber wisst ihr, wer diese Videos macht? Ralf Möller. Kein Witz.
Ralf Möller?
Ralf Möller darf mit Arnie in die Quarantäne und darf diese Videos drehen.
Ja, aber oder das war so, dass praktisch da die Quarantäne ausgebrochen ist, als Ralf Möller kurz mal für 5 Minuten zu Gast war.
Das
und,
kann auch sein.
Und Arnie hat sich gedacht, scheiße, jetzt ist er hier 14 Tage.
Der wollte nur Zigarren vorbeibringen und dann Shutdown. Ne?
Ja, und der hat es wahrscheinlich selber absichtlich gemacht, damit er dann 14 Tage da drin ist und der Social Media Beauftragte von Schwarzenegger wird.
Aber sag mal, was für ein Tier würdest du dir halten? Es muss ein gefährliches Tier sein.
Ah, ja, aber die gefährlichsten sind doch so super durchgeknallte Affen.
Und die würdest du dir halten?
Ich habe mal im Thailand-Urlaub auf der Terrasse gesessen, jeden Morgen, ja, und habe dann mir da mein Frühstück da so hingestellt auf den Tisch und so und alles stand dann da. Und dann habe ich so aufs Meer geschaut und so auf den Berg runter und es war wirklich herrschaftlich, war ganz toll. Und als ich dann fertig war, kamen dann so kleine Affen aus dem Wald und die haben dann schon so gegeiert auf meine Melonen. Und die saßen dann da schon, haben so um die Ecke geguckt und gedacht, naja, der ist ja gleich fertig, dann essen wir das auf.
Hast du das gehört, das Gespräch? Hast du das belauscht?
Ja, habe ich belauscht, wie die gesagt haben. Ja, das war natürlich Thai, ist ja klar.
Ist ja klar.
Die können ja kein Deutsch. Nee. Aber man schnappt ja Sachen auf und weiß, sie reden einfach über Melonen.
Ja.
Irgendwie im Großraum Melonen.
Ist ja unangenehm, wenn es um einen selbst geht. Man hört dann so Gesprächsfetzen. Das
ist ja nicht von der Massage. Genau.
Ja. Ja. Naja, und nach vorne sind die immer sehr nett, aber sobald praktisch sie das Gefühl haben, sie werden nicht gehört, zeigen sie ihr echtes Gesicht und sowas bei den Affen auch. Die haben gesagt, sobald das Arschloch drin ist, hauen wir so klauen mit dem alles, was der da noch hat. Ja. Und dann habe ich die dann so gefüttert mit Melone, das ist jetzt wirklich passiert.
Ja.
Dann habe ich denen das so gegeben und dann kam so ein kleines Äffchen über den Tisch an, hat mir die Melone abgenommen, hat mich noch so süß äffchenmäßig angeguckt und so. Und irgendwann war die Melone wirklich nach 8, 9 Stücken, also richtig viel, ne? Das ging dann immer weiter. Immer war Melone vorbei. Und dann hat der Affe probiert, mich zu beißen. Das, so eine Penner sind das nämlich. Und dann wurde auch immer gesagt, man soll aufpassen, dass wenn man da hinten hinterm Haus da in den Wald reingeht, dann kommen die Affen an und beißen einen und die haben irgendeine Krankheit, dass man selber dann auch mit Schaum vom Mund dann da unter einer Palme liegt. Deswegen soll man da nicht reingehen, weil da kommen die vom wilden Affen gebissen.
Ach, daher doch, kommt's.
Es gibt doch auch die, denke ich mal, die Formulierung vom wilden Affen gebissen. Und ich wollte eben nicht vom wilden Affen gebissen werden. Deswegen, ich würde mir einen wilden Affen halten, glaube ich, um einfach zu beobachten, was passiert.
Du hast aber schon irgendwie so ein komisches Verhältnis zu Tieren, ne?
Wie,
also wir haben schon mal im Podcast erzählt, dass du in der Schweinebucht da auf den Bahamas mit den süßen Schweinen, wo alle Instagrammer so Fotos machen, als wir da gedreht haben, hattest du wahnsinnig Angst davor, dass sich diese Schweine beißen.
Völlig berechtigt, es gibt übrigens die Videos dazu, hast du auch gesehen, ne? Ja.
Ja, es kommt mal vor. Es wird auch mal jemand vom Blitz erschlagen, ne?
Ja. So. Gut.
Und dann jetzt sind es auch noch die Affen, ne? Also im Grunde so die zwei süßesten Arten von Tieren, so kleine Schweine und
also so ein die paar süßesten Arten von Tieren, die einzigen, die tatsächlich Kriege führen wie wir Menschen, das sind Schimpansen. Die ziehen marodierend ins nächste Schimpansendorf, hauen da jeden tot, der nicht bei drei auf dem Baum ist, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und nehmen sich da die Kinder und die Frauen vor und führen wirklich blutigste Kriege um Gebiete, Regionen, Essen, all das. Also die sind tatsächlich uns Menschen am ähnlichsten und damit natürlich auch die gemeinsten Tiere. Ist doch klar, weil die uns Menschen so ähnlich sind, sind die gemein. Es gibt Tiere, die sind uns Menschen überhaupt nicht ähnlich, das sind meistens bezaubernde Wesen. Alle, die so ein bisschen in die Menschenrichtung gehen, haben natürlich auch was angearschlochtes.
Mhm. So. Ja gut.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen-Nudeln?
Ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ich mag es auch gerne.
Ist was, was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert. Und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man wirklich mal buchstabieren. Nong Shim, also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe, intensive Shin-Schärfe, daher kommt das. Bissfeste Nudeln und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln.
So, ja.
Ne? Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach. Ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern. Machst ein paar Toppings rein, wie man es auch von Ramen im Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht. Mhm. Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist. Das stimmt nicht. Probiert es doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmitty, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage jetzt noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
Auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt's in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Sag mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben die ProSieben-Zuschauer gar nicht begrüßt. Also ich weiß nicht, Klaas, du bist der Fernsehexperte.
Wollen die jetzt hier persönlich begrüßt werden?
Sagt man nicht eigentlich, wenn man im Fernsehen eine Sendung beginnt, also so habe ich das bisher wahrgenommen, dann sagt man doch mal guten Abend, wir machen hier jenes, wir machen hier dies und wir senden hier einfach so fröhlich unseren Podcast runter.
Ja, so ist das doch,
und ich habe irgendwie so ein bisschen schon die Erwartung, dass du die Leute mal professionell begrüßt.
Also mich nervt das zum Beispiel immer als Zuschauer, ne, als Moderator natürlich nicht, wenn die Leute klatschen und nicht mehr aufhören.
Finde ich das toll
als Moderator, weil ich denke, ich kann es gebrauchen. Ja. Machen Sie bitte weiter. Das kommt genau in die Lücke, die meine Persönlichkeitsstörung hinterlässt. Dies wird gefüllt mit Applaus und super. Sagt doch mein Therapeut, das spart uns allen viel Arbeit, wenn da viel applaudiert wird einmal die Woche.
Ja,
aber als Zuschauer ist es nervig, weil man denkt jetzt, haltet die Fresse, seid nicht so begeistert davon, dass ihr da seid. Ich bin nicht da, ich sitze vorm Fernseher, ich will, dass es losgeht. Es ist wertvolle Sendezeit, ich will, dass der jetzt Witze erzählt. Bitte jetzt nicht noch Standing Ovations, setzt euch endlich hin, haltet's Maul, der soll jetzt anfangen, seine Arbeit zu machen. Das denke ich als Zuschauer.
Du würdest bittere Tränen weinen, wenn sich die Zuschauer dran halten würden.
Ja, ich weiß.
Wenn du rauskommst bei Late Night, die machen...
Man merkt, dass du müde bist, weil ich habe vorher gesagt, dass ich das geil finde, nur als Zuschauer finde ich es nicht gut.
Was ist mit den Elefanten?
Übrigens.
Begrüßen wir jetzt die Zuschauer oder nicht?
Ja, wir begrüßen die.
Begrüß
die
doch mal, wieso?
Hallo, meine lieben, herzlichen Zuschauer, meine Damen und Herren bei ProSieben. We love to entertain you. Schön, dass ihr alle da sind. Und da merkst du sofort, wenn du anfängst, in diesen ProSieben-Duktus zu gehen, wie unnatürlich diese ganze Sache hier wird, ne?
Ja, stimmt, das passt nicht so.
Sag mal, was war eigentlich, wo du sagst, jetzt Elefanten, ne? Mhm. Was war mit diesem besoffenen Elefanten da? Was war mit denen los? Das sind doch so Nachrichten, die hast du doch hundertprozentig gelesen. Irgendwo waren besoffene Elefanten unterwegs.
Ja, wo war das denn? Ich glaube, in Thailand ist so eine Herde Elefanten, die ist in so einen Traubenabfall Anbaugebiet gelaufen.
Ja.
So, und die haben dann diese Trauben da gefressen und die waren dann sturzbesoffen. Und dann gibt es so ein schönes Foto, das können wir auch einblenden, wie die Elefanten besoffen in diesem Traubenfeld liegen und da sind den Rausch auspennen.
Naja, jeder geht anders mit der Krise um.
Es gibt sie noch, die guten News. Ne?
Ja, wirklich, oder? Also finde ich tatsächlich eine total schöne News. Übrigens, es gibt eine Sache, die wollte ich euch jetzt mal mitbringen als kleinen Gesundheitstipp. Und da muss man jetzt überlegen, wie eitel sind wir und wie sehr hängen wir am Leben? Zwischen diesen zwei Sachen muss man sich jetzt entscheiden. Eigentlich sind unsere Vollbärte, die wir haben,
das habe ich auch schon gedacht, ja,
ein Riesenproblem.
Ja.
Weil in unseren Bärten, vor allem in meinem, also absteigend, ne? Meiner ist der schlimmste, weil ich so Ludolfs-mäßig zugewachsen bin mittlerweile. Dann kommst du und ganz am Ende dein mittlerweile ja schon fast ordentlich geschnittener Bart ist der am wenigsten schlimmste, aber immer noch ein Bart, der eigentlich nicht sein muss.
Mhm.
Es ist wie ein Klettverschluss für Viren.
Ja.
Also hier hängt alles drin, was da eigentlich nicht rein muss und man kann ganz nicht desinfizieren die ganze Zeit.
Naja,
es wird schon
wer
gehen.
Wer sagt das?
Also wir müssten den eigentlich abschneiden.
Ja, stimmt.
Ne?
Mhm. Camp, kommt das für dich in Frage? Weil du hast am Montag bei Late Night Berlin gesagt, du willst, dass man am Bart ablesen kann, wo wir in der Krise stehen. Deswegen willst du den wuchern lassen.
Ich möchte, nach der Krise soll man an mir ablesen können, was Deutschland hinter sich hat.
Genau.
Boah, Leute, wisst ihr, dass das Desinfektionsmittel, dass die Augen tränen?
Ja, das sind 80%iger Alkohol.
Oh, fucking hell.
Du kannst aber auch trinken, Schmidt. Das wäre doch ein cooles Live-Experiment. Dann können wir dem Jenke mal so ein Schnippchen schlagen, weißt du? Dann machen wir das große Schmidti-Experiment und du haust dir hier mal so einen Eimer rein.
Nee, und dann unter dem Vorwand von innen desinfizieren.
Ja. Also eigentlich müsste man den Bart abmachen. Also es kommt für mich nicht in Frage, weil ich sehe dann aus wie eine junge, freche Frau in den 40ern. Und da sehe ich mich noch nicht. Sagen wir mal so.
Du siehst aus wie eine junge, freche Frau in den 40ern, die gerne eine dicke Steppweste trägt und mit dem Hund durch den Wald läuft.
Ja, die so einen Golden Retriever hat.
Du siehst dann aus wie so eine junge, freche Frau, die gerne im Garten ein bisschen rumwühlt.
Die könnte auch evangelische Priesterin sein. Irgendwie so, weißt du, in diesem Dunstkreis.
Du wolltest dir doch auch mal einen Frauennamen geben, weil du so einen Spleen haben
wolltest. Ja, das habe ich, glaube ich, in der allerersten Folge erzählt, dass ich mal überlegt habe, ob ich möchte, dass man mich Dagmar nennt.
Ja.
Weil im Grunde leben wir in einer sehr, sehr offenen Gesellschaft und jeder kann so ein bisschen ja definieren. Gott sei Dank, möchte ich sagen, bitte nicht mir schreiben. Gott sei Dank leben wir in dieser Gesellschaft, wo jeder so ein bisschen selber definieren kann, wie er angesprochen werden möchte, als was er sich empfindet. Und ich habe überlegt, ja Mensch, wäre das nicht okay, wenn ich sage, ich fühle mich heute diese Woche wie eine Dagmar?
Also, vollkommen okay, Klaas.
Ja, ich bin dafür.
Also nennt mich heute gerne Dagmar nochmal.
Also Dagi, altes Saufloch.
Ja.
Was ich noch.
Aber um es abzuschließen, Bart bleibt, ist es keine Option. Option heißt es. Da kommt der Berliner durch.
Ja.
Das ist keine Option.
Ich wollte was sagen, ich wollte eine Sache erzählen. Ich habe, es gibt ja momentan überall Schilder. Ne? Schilder ist das neue Ding. Deutschland ist ja sowieso schon so ein Schilderland. Ne?
Schilderwald wollte es jetzt nicht sagen. Ne?
Nee, aber
klingt wie Mario Barth.
So ist es. Aber manche Leute reden ja auch wie Schilder und so. Das ist ja so in Deutschland so. Ne? Und trotzdem schwingt ja manchmal ein gewisser Grundton mit und auch so eine Atmosphäre, wie man Sätze formuliert. Und gerade wenn man die auf Schilder schreibt, meint man zu hören, wie derjenige es meint, der es draufgeschrieben hat. Versteht ihr? Wenn man es falsch macht.
Mhm.
Und momentan gibt es überall Schilder, die meist sehr freundlich, auch standardisiert darauf hinweisen, dass man Abstand halten soll, was ja auch total gut ist. In Supermärkten steht es auf dem Boden, ne, oder es wird nochmal durchgesagt.
Ja.
Und dann wird gesagt, wir bitten Sie darum zum Schutz aller und so weiter. Seien Sie bitte so nett und wir wollen doch alle hier zusammenhalten und das heißt eben ein bisschen Abstand nehmen und so weiter. Eigentlich ganz schön. Jetzt war ich in Brandenburg und da ist ja sowieso grundsätzlich der Ton ein anderer. Und ich meine den Sound des Schildes richtig verstanden zu haben.
Ja.
Da war ich an der Tankstelle und die hatten auch eine Plexiglasscheibe natürlich, dass man also den nicht anspuckt, der da arbeiten muss, was ich ja sehr gut finde.
Super.
Es gab bloß keine durchsichtigen Plexiglasscheiben mehr, damit ging es mal los, sondern es war so eine Milchplexiglasscheibe. Das heißt, man hat den Typen dahinter nicht gesehen. Ne? Und der einen auch nicht.
Hat er so ein Kasperle-Theater gemacht, zum Bezahlen?
Nee, aber das war halt einfach eine Ermangelung wahrscheinlich von anderen Plastik. Und da stand ein Schild vorne selber drauf gedruckt. Ne? Und das war so. Da stand drauf, wir halten bitte Abstand. Und wenn man da weiter drüber nachdenkt, wie angepisst dieses Schild, das wirkt wie ein ungeduldiges Schild, ja? Wir halten bitte Abstand.
Junger Mann, wir halten bitte Abstand.
Nee, weil da liegt der Vorwurf schon drin. Es ist nicht so, wir möchten Sie bitten, einen Abstand einzuhalten, so zur Information, sondern es ist schon so, da hält man wieder keinen Abstand. Wir halten hier bitte Abstand. Junger Mann, hören Sie bitte.
Ich hab das schon zehnmal gesagt. Ja. Ich werde das nicht noch ein elftes Mal sagen, dass wir hier mal bitte Abstand halten. Ist das so schwer zu verstehen? Ich habe heute eine ganz kurze Zündschnur und jetzt wird hier mal verdammt nochmal Abstand gehalten. Ist das so schwierig? Wir müssen hier arbeiten und Sie kriegen das nicht auf die Reihe, mal ein bisschen Abstand zu halten. Also wir halten hier mal ein bisschen Abstand.
Das steckt da alles drin in einem Schild. Ja, stimmt.
Und da steht einfach nur, wir halten. Ich habe es fotografiert. Ich werde es posten später, damit man das vielleicht auch zu Hause aufhängen kann. Falls der Ton mal ein bisschen umschwenken muss, wenn in der WG einfach nicht drauf geachtet wird, ne, der eine, der noch arbeiten muss, der mal ein bisschen mal Abstand halten soll.
Ja.
Wir halten hier Abstand. Das haben wir ja gesagt. Und nur wird das nicht gemacht. Und wir haben das gesagt. Wir haben das in der Mitarbeiterbesprechung hinten im kleinen Raum haben wir gesagt, dass wir hier Abstand halten. Und nur kommen hier alle Nase lang die Kunden rein, obwohl das durchgegeben wird in den Tagesthemen und teilweise auch in Radio, wird das durchgegeben, dass wir Abstand halten. Und keiner hält sich dran. So, und dann dachte ich, vielleicht muss man als Schild ein bisschen mehr Geduld beweisen.
Ja, ein bisschen höflicher wieder.
Ja, man kann ja, sagen wir mal, das wir halten bitte Abstandsschild hinten in kleinen Räumchen, kann man das ja haben, wenn man das Gefühl hat, hier hält sich schon wieder keiner dran, dann holt man das raus, um den Ton mal ein bisschen anzuwürzen.
Apropos Autorität, ich bin mit dem Gesetz in Konflikt gekommen gestern.
Ich hörte davon.
Ich habe ja gar nichts von gehört. Wie kann man denn zu Hause mit dem Gesetz in...
Ja, pass auf.
Internet-Drogen-Labor.
Ich werde
ja hier vor die Kamera gezerrt, ne? Und da halte ich mich ja so streng an die, die das regelmäßig machen, nämlich im Zweifel Hollywood-Stars. Und was machen die? Die machen ihren Körper geil.
Workout.
Die halten sich fit, dass sie irgendwie ein Selbstbewusstsein haben vor der Kamera. Und ich dachte mir, ey, wenn ich da kann ich nicht immer wie so ein Schluck Wasser in der Kurve da sitzen, sondern will ich mal irgendwie, wenn wir da durch sind mit unseren Folgen, dann komme ich hier raus wie Mark Wahlberg. So. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehst du mal wieder joggen. Mhm. Weil ich das erste Mal wieder joggen seit langer Zeit. Und ich habe bei mir um die Ecke ist so ein Sportplatz. Und dann bin ich da hingelaufen und es war so 11 Uhr morgens. Und bin über den Zaun geklettert und da auf der Tatanbahn meine Runden gelaufen. Ne? Mhm. Und auf einmal, also ich war da schon 5 Kilometer weiter, bin ich gelaufen und dann merke ich auf einmal da Blaulicht. Mhm. Und dann kam ein Streifenwagen an, die hatten das Tor aufgemacht von dieser Sportanlage, sind mit dem Streifenwagen direkt an die Tatanbahn gefahren, hatten sogar das Signal oben an und ich war auf der anderen Seite, des Sportplatzes noch und sehe das und habe mich umgeguckt, habe gesehen, sonst ist keiner da, die sind wahrscheinlich wegen mir hier. So, und jetzt aber der Effekt, ich krieg sofort Angst und Schweißausbrüche, wenn ich Polizisten sehe. Ne? Ja. Also, obwohl ich auch nichts gemacht habe. Also für mich ist es ein Albtraum, angehalten zu werden.
Aber du warst ja praktisch schon im Begriff wegzurennen.
Ja. Das Dumme ist, die Bahn hat zu denen hingeführt. So, da war folgender Effekt, den ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr mal joggen wart, wenn man jemandem entgegenkommt, dann wird man schneller, weil man so nicht so zeigen will, man läuft wie so ein Sack Schrauben und man ist so fertig und irgendwie kurz vorm Herzinfarkt. So, man läuft auf einmal ganz beschwingt, bis man an denen vorbei ist und dann läuft, sagt man zusammen. Und mit demselben Effekt bin ich auf die Polizisten zugelaufen. Ich wollte
zeigen, dass du fit bist wie der T-1000.
Ja, egal wie, ich wusste, ich krieg Ärger auf irgendeine Art. Ich konnte mir nur noch nicht vorstellen, wie. Aber wenn ich da schon hinlaufe, dann wenigstens wieder T-1000. Mhm. So, und dann bin ich da angekommen und dann standen die da. Und ich schwör's euch, einer von den beiden, der hatte beide Hände an der Knarre.
Nein!
Hatte der zwei Knarren?
Ja, oder vielleicht hat er hier ein Pfefferspray. Auf jeden Fall war der in absoluter Kampfbereitschaft.
Nein!
So, hat auch nicht gelacht, nichts, ne? Und ich komme da an, zugefuselt und irgendwie komplett verschwitzt, ne? Mit nach meinem kleinen Sprint komplett außer Atem. Und dann sagen die, junger Mann, Sie haben sicher mitbekommen, dass Sportanlagen in diesen Zeiten abgesperrt sind und man die nicht betreten darf.
Ja.
Wir bitten Sie jetzt, hier das Gelände direkt zu verlassen. Ach. Und währenddessen der andere immer so in seinem Sicherabstand und wirklich die Hand an der Knarre. Ja. Und da habe ich gedacht, so habe ich noch so einen Gag gemacht? Habe ich gesagt, ah, oh Mann, es wären doch nur noch 200 Meter bis zum Rekord. Ne? Ein Gag. und wollte einfach mit Fröhlichkeit überzeugen.
So. Ja, witzig.
Ja. Und dann haben die so gar nicht gelacht. Ne? Also so gar keine Reaktion. Haben gesagt, verlassen Sie jetzt bitte das Gelände.
Germans.
Und da bin ich, bin ich rausgelaufen und die haben mich rechts und links verfolgt.
Und Gott im Himmel.
Ich sag mal so, es war aber auch ein bisschen geil.
Ja, weil
man hat so gefühlt wie der Joker. So man hat gegen das System, gegen die Gesellschaft also ich war nie
hast
näher
gesagt, dran am dich, du Fanboy.
Ja, Agent Chaos war ich. Und dann kam ich da raus von dem Sportplatz so wie bei Con Air, so Nicolas Cage. So habe ich irgendwie nochmal die nassen Haare ausgeschüttelt und weiter ging's. Ja.
Gejoggt gegen das System.
Aber warum in Indien hättest du noch eine mit dem Holzstock gekriegt, ne?
Ja, das kommt als nächstes.
Ne? Aber hat Angela Merkel nicht gesagt, man soll auch so wie auch Sport machen, man soll an die frische
aber
Luft?
Nicht auf Sportanlagen. Man kann doch wohl nicht auf Sportanlagen gehen. Die sind abgesperrt. Man soll auf die Straße gehen, wo die anderen Leute sind, wo man so schwer Abstand halten kann. Man soll ganz normal auf dem Fahrradweg joggen, wie das immer alle machen. Und nicht hier an den Sportanlagen, wo keiner ist. Ja, wo kommen wir denn da hin, wenn jeder einfach auf der Tartanbahn an joggen ist?
Apropos, weil du dich gerade so aufregst, Klaus. Ich habe eine Frage an den Prominenten. Schmidi, lass die Tasse fallen. Hau ab das Eisen hier.
Fragen an den Prominenten.
Jeder kennt doch so Geschichten aus dem Freundeskreis, wenn jemand schon mal einen Prominenten getroffen hat. Und dann ist immer die Frage, also jemand sagt so, ich habe den Mario Barth getroffen, jetzt mal als Beispiel, könnte auch jeder andere sein. Und dann sagt der andere, das ist ein Gespräch, das findet so seit 30 Jahren in Deutschland statt. Und wie war er denn so? Und dann erklärt der andere, wie dieser Prominente denn so war. Und man sagt auch, man hat den getroffen. In Wirklichkeit hat man den gesehen, hat den irgendwie angelabert und aus dieser Mikroreaktion innerhalb dieses Gesprächs erklärt man jetzt allen Leuten, die man selber kennt, wie ein ganzer Mensch ist.
Ja.
So. Und ist dir diese Last in einer jeden Begegnung, die du mit Leuten hast, die dich ansprechen, jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es sicher weniger, aber ansonsten, wenn man mit dir irgendwo auftaucht, dann wirst du angesprochen, wirst um Selfies gebeten, um irgendwie ein kurzes Wort. Ist dir in diesem Moment diese gesamte Last klar und wie gehst du damit um?
Also ja, die ist mir klar. Also mir ist es insofern bewusst, als dass ich mich ja auch noch erinnere an so Kindheitssachen, wo ich mal jemanden getroffen habe. Bei Jugendlichen oder auch Erwachsenen oder so, da setze ich manchmal so ein bisschen mehr Reflexionsvermögen voraus und erkläre denen dann auch, zwar freundlich und so, wenn es jetzt gerade aus irgendeinem tatsächlich bestehenden Grund nicht geht oder so, aber bei Kindern zum Beispiel ist egal, wie unpassend es ist, würde ich immer super nett sein, weil die sich natürlich das ganze Leben daran erinnern, so wie ich mich auch daran erinnere. Ich habe zum Beispiel mal Otto getroffen. Als
echt?
Ich so
wie alt warst du?
Nur 9 oder so. Das weiß ich noch. Da war ich mit mein Vater musste mit mir in die Visa-Ems-Halle. Der hat es super gehasst. Der hat
was Comedy ist denn eine Visa-Ems-Halle?
Visa-Ems-Halle ist unsere Veranstaltungshalle in Oldenburg.
Ah, okay.
Da, wenn die Großen kommen, dann gehen die in die Visa-Ems-Halle, ja?
Ja.
Und da war also Otto und mein Vater hat sich da erbarmt, mit mir da hinzugehen. Der hat das alles gehasst, dem war das alles zu blöd. Und auch die anderen Leute, die sich da Tickets für Otto kaufen, der hat alles gehasst. Ne? Und ich hatte zu Hause eine weiße Schirmmütze und hatte mit verschiedenfarbenen Eddings, habe ich mir so ungefähr 20 Mal Otto auf die Mütze draufgeschrieben. Und diese Mütze hatte ich auch, das hat er auch gesagt, die Mütze setzt du nicht auf. Gesagt, die setze ich auf, das ist meine Otto-Fanmütze. Ich hatte auch eine Otto-Mappe.
Wer war da der Otto, ey?
wer ist hier der Otto?
Ey? Oh Mann, ey, wenn der Vater sagt, die Mütze setzt du nicht auf.
Nee, die habe ich dann, das war mein Vater hat doch bei Fisherman's Friend gearbeitet.
Ja.
Und das war eigentlich eine Fisherman's Friend Werbemütze, die aber sonst weiß war. Ne? Und der stand also
die
vorne
Mütze
Fisherman's Friend.
Die Mütze setzt du nicht auf. Fand ich auch einen sehr guten Folgentitel. Die Mütze setzt du nicht auf.
Und dann hatte ich immer meine Mütze auf und dann wurde nach der Show, sag ich mal, hat Otto noch Autogramme verteilt und ich bin gar nicht da bis da vorgekommen, weil ich so klein war und irgendwelche erwachsenen Assis natürlich sich vorgedrängelt haben und ich habe so 4-5 Meter hintergestanden und ich habe also gar nicht mit Otto direkt geredet, trotzdem erinnere ich mich noch, als wäre es gestern, da hat ihn irgendwer beim Autogramme schreiben, hat ihn gefragt, Otto, wie alt bist du denn jetzt? Und dann hat Otto gesagt, wie spät haben wir es denn?
Das ist witzig.
Und das fand ich so ultra witzig. Ja. Und ich fand es auch so nett, dass der nach der Show, da war schon das Putzlicht an und so, und da standen also noch so 10, 20 Leute dann so vor der Bühne direkt, dass der dann auch wirklich nochmal rausgekommen ist und dann nochmal mit uns allen da gesprochen hat und so. Und ich habe eigentlich nur so weit weggestanden und mir den angeguckt und wüsste, hätte jetzt auch gar nicht gewusst, was ich sagen soll.
Aber Otto ist, glaube ich, so ein Sonderfall. Der ist immer auf Senden. Mir hat ein Freund erzählt, der hat den in der Hotellobby gesehen. Und der Manager hat für Otto den Schlüssel geholt und hat Otto den so hingeworfen. Und Otto ist extra in die andere Richtung gelaufen.
Ja.
Weißt du, so, wie so ein ganz mit so einem Otto-Gang. Und das ist natürlich wahnsinnig witzig, ne?
Ja, das ist doch lustig.
Aber wie?
Und deswegen probiere ich immer super nett zu sein.
Also es gibt so den Otto und es gibt Martin Rütter, oder Jakob?
Martin Rütter,
was war da denn los?
Ist der nicht so nett, Martin Rütter?
Nein, das kann man so nicht sagen.
Oder nur nicht zu Menschen?
Nein, also im Grunde war das ja auch keine private Fanbegegnung mit Martin Rütter, auf die du jetzt anspielst, sondern es war ja eine beim Comedy-Preis, oder? Mhm. Das meinst du, ne?
Was war denn mit Martin Rütter? Erzähl das doch mal.
Da war das so, ich habe das glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt.
Sei ist doch nicht
egal.
So mysteriös.
Ist ja egal, ne? Da haben wir auf dem Comedy-Preis gedreht mit dir und Joko und es ging darum, war es blind und taub, glaube ich. Ja, blind. Du warst taub. Und Joko haben wir mit so schwarz gemalten Kontaktlinsen blind gemacht. Und ihr solltet dann nun auf dem Comedy-Preis für Ärger sorgen.
Witzig.
War witzig, hat auch geklappt. Kann man sich ja nochmal anschauen bei YouTube. Und was wir gemacht haben als Team ist, ihr wart im Foyer, habt ihr da irgendwie Späßchen gemacht. Und wir haben teilweise vorher schon Promis angesprochen, ob wir die drehen dürfen. Weil du kannst ja nicht einfach so abfilmen, ne? Und dann habe ich Martin Rütter angesprochen und meinte, Herr Rütter, hätten Sie ein Problem damit, wenn wir jetzt kurz ein Gespräch hier machen mit Klaas? Und hat er gesagt, nein. Im Moment, wir würden jetzt hier kurz drehen und wer ist? Hat er gesagt, nein, ich bin privat hier.
Auf dem Comedy-Preis.
Da habe ich gesagt, Herr Rütter, es ist der Comedy-Preis und Sie haben hier so ein Rütter-T-Shirt an, so offiziell. Also, wie haben Sie sich das vorgestellt? Nein, ich bin hier ganz privat. Auf dem Comedy-Preis.
Naja, das
als
ist,
Comedian.
Aber jetzt wollen wir nicht denselben Fehler machen und ihn da nach verurteilen.
Er hat halt ganz
vielleicht
war es
die falsche Reaktion
absolut,
zu dem Zeit.
Aber ich denke, wenn man ein T-Shirt anhat, wo der eigene Name draufsteht. Ich habe ja Bernhard Brink meiner Pizzeria erkannt, weil er ein T-Shirt anhatte, auf dem drauf stand www.bernhardbrink.de.
Lieber Herr Brink, bitte schicken Sie uns so ein T-Shirt zu, ich würde es in der nächsten Folge tragen.
Ja. Bernhard Brink habe ich letztens, wo habe ich denn Bernhard Brink gehört? Ach so, im Radio, genau, na klar.
Der hat eine Sendung beim RBB,
ja.
Auf Antenne Brandenburg.
Das habe ich gehört.
Und als ich früher noch bei Fritz gearbeitet habe, da ist man immer mit Bernhard Brink ins Radiohaus reingegangen. Und er hat wirklich so einen Star-Appeal, hat er verstanden.
Das stimmt, ja, weil Antenne Brandenburg, da also wo es da dunkel wird, ne, da geht man links rum und zu Fritz geht man rechts rum. Ne?
So ist es, ja.
Vorne am selben Pförtner aber vorbei.
Ja.
Und
und Bernhard Brink war der einzige RBB-Mitarbeiter und ist es wahrscheinlich bis heute, der seinen Sportwagen, seinen sehr teuren Sportwagen direkt.
Was hat er für ein Auto?
Damals war es ein Jaguar. Dieser Jaguar Cabrio, den du auch mal.
Den F-Type.
Genau, den du auch mal hattest.
Ja.
Und den durfte er direkt an der Tür parken. Da schämst du dich.
Warum schämst du dich, dass ich ein Jaguar? Ich bin Fernsehstar, was glaubst du denn?
Aber dieses ganze Gespräch wieder, Bernhard Brink und den F-Type Jaguar jetzt noch und so können wir einfach. Hast du die Frage beantwortet?
Nee, eigentlich nicht. Das war mir nicht befriedigt, die Antwort.
Ach so.
Du hast einfach gesagt, du bist immer nett.
Ja, das ist auch so.
Und stört dich das nicht, weil ich dachte, man könnte vielleicht mal so ein Plädoyer machen für euch Prominente, dass man sagt, liebe Leute zu Hause, die es jetzt auch sehen, wenn ihr einem Prominenten ihm begegnet und ihn dann um einen Selfie bittet, dann ist das doch nur eine Minute. Eine Minute aus dessen Leben, eine Minute aus eurem Leben. Ihr könnt daraus nicht schließen, wie der denn so ist. Weil der ist vielleicht schon 50 Jahre anders.
Ja, das stimmt
aber
nicht
ganz. Oder es ist gerade morgens.
Nee.
Oder es ist gerade abends und er hat einfach nur keinen Bock.
Nee, das stimmt nicht.
Klar, ein Wort der Warnung. Ein Wort der Warnung. Wenn du jetzt sagst, so, dass man sich da immer gut benehmen muss.
Nee, muss man nicht. Aber
weil das hältst du auch nicht auf.
Das werde ich auch nicht aushalten. Aber man merkt trotzdem an dieser einen Minute, wie derjenige so ist. Ich würde dir da widersprechen. Du merkst, also selbst wenn einer müde ist oder sonst was, man kann schon sagen, dass der dann so und so ist. Es würde dir mit Thomas Gottschalk nicht passieren, dass du ein negatives Erlebnis hast. Und
das
der
stimmt.
Wird, der
das
ist,
stimmt.
Wenn der also vor dir durch den Security-Check geht, der moderiert den Security-Check, wie wetten das?
Ja.
Der geht da rein und sagt, ja hier, Gürtel ausgezogen, super, hier, noch einmal gucken.
Hab ich auch
rechtes
schon gesehen,
Bein hoch, linkes Bein hoch, jawohl,
der
hier.
Der geht durch dieses Tor, was du hast, ne, wo du gecheckt wirst, geht der wie durch das Tor von Wetten, das?
Ja, der nickt danach den Mitarbeitern auf der anderen Seite vom Security-Check-Tor nickt er zu, wie den Zuschauern, wie dem Bürgermeister in der ersten Reihe in der Stadthalle Böbling, nickt er zu, sagt, hier, danke, hier, meine Flüssigkeit, tue ich wieder zurück. Super, dankeschön, schönen Tag noch. Und für alle ist es, wir haben heute den Gottschalk gecheckt.
Ja.
So, und Gottschalk ist aber schon wieder mit den nächsten Patienten da zugange, während die noch gar nicht begreifen können, was ihnen gerade passiert ist. Und das wirst du immer haben mit Thomas Gottschalk, der ist nun mal so. Der
ist
so.
Sein Wesen ist das, was der Anzug hier für mich repräsentiert. Das ist einfach ein Schutzschild. Er ist niemals er selbst. Er ist einfach niemals er selbst.
Doch, er ist so.
Und sobald er das Haus verlässt, ist er so. Show.
Er ist so.
Es ist ein Sendungsbewusstsein und vielleicht hat sich das irgendwann, diese öffentliche Person mit der Privatperson, die vielleicht ganz früher, als er ganz jung war, etwas mehr noch aneinander geschmolzen.
Wie bei Moneyboy.
Ein bisschen wie bei Moneyboy.
Der irgendwann sein eigenes Image geklaut hat.
Irgendwann ist es ein bisschen wie bei Moneyboy oder Joaquin Phoenix, als er aus dieser Mockumentary irgendwie kaum noch rauskam. Mhm. Ja. Das kann natürlich sein. Aber dann gibt es andere Prominente, da weiß man, den nimmt man es eigentlich auch nicht übel. Zum Beispiel, es gibt Leute, von denen man jetzt weiß, ohne dass ich da jetzt irgendeine Info hätte, die man erzählen könnte, weil ich die gar nicht habe, sondern ich weiß das, was jeder Fernsehzuschauer weiß. Ich weiß, dass zum Beispiel Stefan Raab jetzt nicht dafür bekannt ist, im goldenen Anzug durch Köln zu laufen und zu sagen, wer will uns helfen? Das ist einfach nicht sein Ding, sondern er ist lieber privat. Das nimmt man ihm aber nicht übel, weil man einfach denkt, ist doch schön. Und die Deutschen haben auch einen Hang dazu, es zu bewundern, wenn Leute ihr Privatleben schützen. Und wenn man sagt, ich bin hier gerade mit den Kindern, ich bin hier gerade auf dem Weg in Urlaub, ich esse gerade, und man das freundlich sagt, gibt es eigentlich kaum jemanden, der dann weggeht. Es sei denn, die Leute sind ein bisschen besoffen, da muss man halt so Methoden anwenden.
Aber als wir neulich bei einem Italiener essen waren, da hat sich das anders verhalten, oder? Erzähl doch mal, wie war denn das?
Da muss ich dich aber in Schutz nehmen. Also wir saßen eigentlich genauso zu dritt und haben gespeist. Und dann auf einmal kommt jemand und beugt sich wirklich, während wir essen, in unsere alle Essen rein. Und es waren schon Corona-Zeiten, ist ja erst wenige Wochen her, in München war das. Und will dich irgendwie in ein Gespräch verwickeln. Und dann hast du einfach nur in dein Essen geguckt, hast ganz langsam hochgeschaut. Und
Moment, eine Sekunde. Ja? Ins Gespräch verwickeln heißt erstmal, der stand so da, wirklich über unserem Essen.
Ja.
Und der hat nichts gesagt. Der hat einfach erstmal nur gemacht, na, also, wie ist das hier?
Und dann hast du hochgeguckt und hast gesagt, was gibt's?
Ja, und ist doch nicht unhöflich, oder?
Nee, ist nicht unhöflich. Dann hat er sich getreut.
Wenn jemand praktisch fast im Schneidersitz auf meinem Filetsteak sitzt,
ja, so war's.
Dann kann ich den mal fragen, was das soll richtig. Oder was es gibt.
Ja.
So, und ich glaube, manchmal macht der Ton ja auch ein bisschen die Musik.
So.
Und ich glaube, wie ich das was gibt's gezischt habe, hat dafür gesorgt, dass ich weder unhöflich werden musste, noch irgendwie deutlicher, um zu sagen, nun lass den Onkel mal erstmal essen und dann gucken wir mal später mit dem Selfie.
Ich war ganz kurz davor, dass ich aufgestanden wäre und gegangen wäre. So hast du das gezischt.
Ich glaube, der sagt, du bist ein arrogantes Schwein.
Ja?
Am Ende ja. Das ist, was ich sage.
Ach so, ja gut, aber dann bin ich das vielleicht in dem Moment.
Du hast es nicht in der Hand.
Ist mir auch egal.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken,
putzen kann man die auch.
Ja, man kann...
Spart viel Zeit morgens.
Man spart viel Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die
so.
Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit drei Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein. Und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz. Und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig... In welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 Euro im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man mal überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen,
wenn man mal was hat, dann was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllungen statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben.
Will man nicht haben.
Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zubeißen könnt. Allianz.de/meinZahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/meinZahnschutz war das, ne?
Mhm. Ja, ist genau. Reingepackt.
Ist reingepackt. Ja.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende!
Ich habe mir den Podcast angehört von Paul und Joko in der letzten Woche, also der, der noch nicht im Fernsehen war, und da ging es ganz viel ums Radfahren. Mhm. Und die beiden sind total angezündet, was so Rennradfahren anbelangt. Ne? Mhm. Also der Paul hat so krass, der hat da jedes Zeug gekauft, was es gibt. Und Joko ist jetzt auch angefixt, hat die Zeit zu Hause genutzt, um sich alles zu bestellen. Hat auch bei Instagram so ein Foto gemacht, so einer krassen Rennradbrille, so einen heftigen Helm. Ja,
nur gefahren ist er noch nicht.
Er ist noch nicht gefahren, das ist auch schwierig.
Das ist die eine Sache, die kommt natürlich.
Die kommt dann noch. Natürlich noch. Aber es hat mich
aber
dass
man erstmal das ganze Gear zu Hause
das
hat.
Kennt ja jeder so. Ja, ne? Dass man, ich habe auch noch einen Karate-Anzug, den ich nie angehabt habe. Ne? Der passt jetzt über den Oberschenkel. Aber jedenfalls hat mich das irgendwie angefixt. Ne? Und ich habe seit ungefähr 10 Jahren ein Fahrrad im Keller. Den bin ich 4-mal gefahren. Und ich habe es heute genommen, weil hier die Aufzeichnungsstätte ist näher an meiner heimischen Stätte, würde Edmund Stoiber sagen. Deswegen bin ich nicht mit dem Transrapid, sondern mit dem Fahrrad hierher gefahren. Und habe das einfach mal wieder so erfüllt, wie das so ist. Ne?
Ja.
So dieser, dachte so, der Wind im Haar und so dieses Stadtfeeling, du flitzt so durch, weißt du, wie so ein Kurier in New York und so, ne? Aber ich musste nach 2 Minuten, habe ich schon gekeucht, weil ich erstens nicht beherrsche, wie man ein Tempo fährt, was gleichmäßig ist.
Ja.
Ich fahre alle Gänge aus, bis ich wirklich kurz vorm Infarkt stehe. Und was mir auch wieder auffällt, ich gehöre, es gibt 2 Menschengruppen. Es gibt die Schwitzer, hallo, das bin ich. Und es gibt Leute, die nicht schwitzen.
Die
rot werden. Klaas zum Beispiel schwitzt überhaupt nicht, noch nie in seinem Leben geschwitzt. Aber ich schwitze sofort. Und deswegen bin ich auch heute bei -3 Grad hergefahren, weil ich dachte, da werde ich vielleicht nicht so doll schwitzen, weit gefehlt. Mein Hemd war komplett nass, als ich hierher gekommen bin. Richtig verschwitzt. Und Fahrradfahren ist total scheiße. Und das Schlimmste an Fahrradfahren ist, dass dich andere Leute so frech überholen. Und da habe ich gemerkt, das kratzt an meinem Ego, dass Leute mich überholen.
Leute, andere Autos oder was?
Nein, andere Fahrradfahrer.
Ach so.
Ja. Weil ich auch kein schneller Fahrradfahrer, weil ich nicht fit bin. Und da werde ich ständig überholt.
Du musst
und das ist ein, das will ich einfach nochmal, darauf will ich hinaus. Das ist ein Gefühl, mit dem ich menschlich nicht gut zurechtkomme, ja, so frech überholt zu werden.
Ich sag dir warum. Weil du da ganz falsch rangehst. Du bist nämlich so ein richtiger Funktionsfahrradfahrer. Guck mal, ich zum Beispiel in Oldenburg, ich musste die ganze Zeit mit dem Fahrrad fahren, weil da gab es keine U-Bahn, die Busse kommen alle Nase lang mal, was weiß ich wann. Da willst du auch nicht mitfahren, weil das bringt dir gar nichts.
Du hast gar nicht gedacht, ich nehme heute mal das Fahrrad.
Nein, ich musste mit dem Fahrrad fahren und zwar jeden Tag. Bei Wind und Wetter bin ich zur Schule gefahren, ich musste in die Stadt fahren, ich musste zum Gitarrenunterricht jeden Donnerstag um 4:30 hinten am Klärwerk vorbei. Das war eine Scheiße. Und ich habe das gehasst. Fahrradfahren war für mich kein schöner Sport oder so. Aber was du dann aufhörst, ist natürlich, also damals gibt es nicht so Gedanken wie, ich hole mir jetzt ein Fixie-Bike und das muss ganz besonders dünne Reifen. Natürlich nicht. Man nimmt das Fahrrad, was einem die Eltern kaufen und irgendwann holt man sich selber eins für 50 Mark. Und das sind dann natürlich irgendwelche ausgeleierten Hollandräder. Wenn man Glück hat, ein Herrenrad. Meistens ist es ein Damenrad. Und dann muss man ganz langsam fahren, man braucht einen breiten Sattel, das muss Spaß machen drauf zu fahren, es muss gemütlich sein zum Fahren und am besten nimmt man eins, was so austariert ist, dass man freihändig fahren kann die ganze Zeit. Das habe ich gemeint, ich kann freihändig um Kurven fahren, ich kann 9 Kilometer freihändig fahren, ohne einmal den Lenker anzufassen beim richtigen Fahrrad und
nicht
dann
schlecht.
Macht Spaß.
Weiß Tommy Gottschalk davon?
Wieso?
Ja, Wetten, das kommt zurück.
Achso, ja,
wenn es der Virus denn will.
Ja, also, meinst du, ich fahre jetzt irgendwie um die Stadthalle in Böblingen, fahre ich freihändig mit dem Fahrrad 9 Kilometer einmal außen rum?
Für dich einschalten.
Top, die Wette gilt.
Also, ich weiß nicht. Nee, also so
Naja, nee. Jedenfalls, ich fand es ein Phänomen, dass einen das irgendwie kränkt. Und habe ich überlegt, ob das wohl so ein toxisches Männerding ist, dass ich mich da nur in meiner Ehre gekränkt fühle, weil Leute mich überholen. Und irgendwie, weil ich das sonst so im Leben nicht so empfinde, dass ich das stören würde. Aber da hat es mich extrem gestört.
Musst du mal sagen, du bist so ein Competition-Typ.
Ja.
Du bist so genau, aber ich eigentlich nicht so. Und mich hat es extrem fuchsig gemacht. Jeder Arsch hat mich überholt. Es war alles anstrengend. Ich will eigentlich nur sagen, Fazit, Fahrradfahren ist kacke, ist nichts für mich. Wobei, eine Sache ist gut, man fühlt sich sofort als besserer Mensch.
Ja.
Also wenn ich Auto fahre, fühle ich mich normal. Und auf dem Fahrrad dachte ich ganz, ja, ich fahre nicht Auto, ich blase hier nichts in die Umwelt. Ich war hier einfach hier Zero Emissionen.
Ja, ich wünschte, ich hätte diese Gedanken. Also nee. Selbst ich würde beim Fahrradfahren nicht eine Sekunde denken, ich wäre ein besserer Mensch.
Nein?
Nee.
Es gibt
ich würde nur denken, nerv, ich will wieder ins Auto.
Ja, wir sind aber momentan muss ich aber auch sagen, dass man grundsätzlich feststellt, dass alle so ein bisschen wenig Geduld mit sich, aber auch mit anderen haben und auch mit solchen Tätigkeiten. Ich glaube, die machen teilweise momentan nicht so viel Spaß. Also wir hatten, und das kann man ja vielleicht mal verraten, auch um der Ehrlichkeit halber, der Transparenz dieser Show geschuldet, wir hatten noch nie so viele fast schon stattgefundene Streitgespräche wie in den letzten 2 Wochen. Wir haben uns ganz schön angepisst immer, weil wir total rohe Eier gerade sind. Und keiner will das so richtig zugeben. Alle denken, es geht ihnen ja gut und man geht dann ja mal laufen oder mal Fahrrad fahren und alles ist in Ordnung und im Prinzip hat man ja auch Zeit und so. Aber egal, wie sehr wir das an uns ranlassen, das werden wir wahrscheinlich erst in vielen Monaten dann überhaupt erstmal so rekapitulieren können, wie am Ende man dann eben war, weil man merkt ja mal erst, wie klein die Schuhe sind, wenn man sie mal ausziehen darf abends. Dann merkt man, was für ein schönes Gefühl das war. Ja. Ja. Und ich glaube, es wird uns irgendwann bewusst werden, wie angespannt wir waren, weil wir haben uns echt ganz oft fast gestritten jetzt, wegen so Scheißkram. Wir haben uns angeschrien, wegen nix. Sogar wir hatten Streit. Ihr nervt euch gegenseitig, das kriege ich auch mit. Ohne dass ich genau weiß, worum es geht.
Ja, was Geile ist, es sind so Streits, wo man eigentlich sich nicht mal mehr die Mühe macht, die zu klären.
Aber
das
es ist
dann am nächsten Tag ist es rum. Ja.
Aber es ist, glaube ich, gut für die Leute, wenn man selber an sich feststellt, man streitet sich mit seinen Eltern, mit den Leuten, mit denen man jetzt so irgendwie zusammensitzt und so. Oder man streitet sich mit seinen Freunden. Das ist alles momentan, muss man das unter anderen Gesichtspunkten sehen. Auch wenn man selber immer das Gefühl hat, es ist doch alles normal, ich fühle mich ganz normal. Das ist ja Teil des Problems, dass man die eigene Gereiztheit immer erst hinterher kapiert und auch nur dann, wenn man ein reflektierter Typ ist. Man hat immer das Gefühl, die anderen sind kacke zu einem. Deswegen regt man sich überhaupt erst auf. Das liegt aber daran, dass man natürlich sensitiver ist auf alles Mögliche. Und das muss man einfach so akzeptieren, auch wenn man das gar nicht an sich feststellt. Man muss sagen, es ist so, es geht jedem so und man darf jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen, weil dann streitet man sich nur noch.
Also bei mir liegt das nicht an Corona, sondern an dem Umstand, dass ich hier sitze.
Das denkst du. Nee, aber eigentlich macht es dir total Spaß. Du bist einfach nur ein Ferrari im roten Bereich, Schmidt.
Ja, ich. Komm mal, da haben wir gleich eine Rubrik.
Das hat mich bewegt.
Was hat dich denn bewegt, Schmidt, die Maus?
Leute.
Was hat dich denn hier so bewegt?
Leute, es wirkt wie Koketterie, wenn ich mich hier manchmal so echauffiere, dass ich hier gar nicht sein sollte. Ja, allerdings, ich merke jetzt halt so ganz, ganz fresh die Auswirkungen von der Tatsache, dass man vor Kameras sitzt.
Ja, dass du ein Star bist, sag's doch.
Ich bin kein Star, werde niemals einer sein, das garantiere ich.
Doch. Shine bright like a diamond, Schmidt.
Ja, pass auf, hier, Diamond. Ne? Ich habe gestern was gefunden, vielleicht hat man es auf meinem Instagram, da habe ich es gepostet, weil ich mich da schon echauffiert habe. Das war das Deprimierendste, was ich in meinem ganzen Leben je gelesen habe. Und ich möchte es euch mal vorlesen. Es gab eine Internet-Umfrage. Und da so ein bisschen ein dubioses Portal. Ich
glaub, also jetzt nicht Infratest, DIMAP, ja?
Es war jetzt nicht Stiftung Warentest und nicht
Infratest. Nicht Forsa.
Nee. Aber es war so eine kleine Umfrage. Und mir wird das alles jetzt leider auch dann so rangespült. Dann schickt mir das jemand, diese Umfrage, ob ich die denn schon gelesen hätte und so. Und es ging um Podcasts und die Beliebtheit von Podcasts. Und ich lese die mal vor, ja? Wir haben eure 156 Stimmen ausgewertet. Nicht in Fall.
Weiß nicht, ob das jetzt so repräsentativ
auf Deutschland
ist.
Runterrechnen, weil ja, das ist ja tatsächlich Familienduell ist repräsentativer als das.
Ja. Euer beliebtester Podcast ist Gemischtes Hack mit dreimal so viel Stimmen wie Platz 2.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Alles Gute, alles Liebe.
Ja. Und jetzt sind die noch ins Detail gegangen. Während 70% Felix Lobrecht lustiger finden, halten entsprechend lediglich 30% Tommy Schmidt für den lustigeren des Duos.
Die arme Sau, ey.
Ja, ihr arme Sau.
Nur.
Bei unseren Zweitplatzierten, Baywatch Berlin, da habe ich mich noch gefreut. Zweitplatziert, so hinter Gemischtes Hack eingereiht. Ich finde das eher.
Dass nicht das Comedy King toll. Drosten alles weggeknallt hat.
Nee. Ja, naja.
Da herrschen ähnlich klare Verhältnisse. 70% von euch befinden sich in Team Klaas. Du bist also mit 70% der beliebteste von uns allen. Wer hätte das gedacht? Also das ist ja auch berechtigt.
Hat euch das jetzt gewundert?
Nein, null.
Nein, überhaupt nicht.
0,0. Das, damit kann ich leben, du. Aber
Leute, ich bin hier von uns dreien, bin ich hier das Paillettenkleid. Das ist doch jedem klar.
Ist doch jedem klar, ja,
völlig klar. 25% in Team Jakob.
Oh, da bleibt mir viel über, ne? Wer rechnen kann, ne?
Nur eine einzige Stimme gab es für Thomas Schmidt.
Daumen hoch für Mechthild.
In Klammern, vermutlich ist er einfach zu kindisch. Dieser kommt insofern auf gerade einmal 5%.
Ist aber schon traurig, wenn eine Stimme 5% ausmacht. Ja. Das heißt schon mal, das sind Zustände wie...
Was hat es mit dir gemacht?
Ich wünschte, ich könnte sagen, es ist an mir abgeperlt, ne? aber ich bin hier nicht der Teflon-Don, sondern das hat mich bewegt.
Aber Schmidt, das ist doch, also bei Tinder wird man sagen, it's a match. Ruf die Person an, geht mal einen Kaffee trinken und lernt euch mal kennen. Wenn du Glück hast, ist eine Frau.
Das Schlimme ist, ich habe das gepostet auf Instagram und ich wurde doch beschuldigt, dass ich der eine gewesen wäre. dass ich diese Stimme abgegeben hätte für mich, damit ich irgendwie auf die 5%. Aber mich hat einer beruhigt. Ja. Das war nicht ihr, das waren nicht meine Eltern, das war nicht mein Bruder, sondern... Also es gab eine deprimierende Antwort darauf und eine positive. Die deprimierende lautet, mach dir keine Sorgen, du bist super lustig, weil dein Leben so traurig ist. Toll. Und das zweite war aber...
Mach dir keine Sorgen.
Vollkommen schwachsinnige Umfrage. Gab es bei den drei Musketieren auch so eine dämliche Umfrage? Die waren doch auch nur zu dritt erfolgreich. Ja. Und so sehe ich das auch.
Ja,
die haben ja auch nicht gesagt, D'Artagnan, du bist raus. Ne?
Nee, es gibt ja auch nicht...
Eine Stimme.
Alter, meinst du, es gibt jetzt irgendwie eine Grazia-Style-Ranking-Umfrage, wo es sich dann gestritten wird in der Garderobe von den drei Tenören? Wo dann irgendwie Placido Domingo sagt, Leute, jetzt habt ihr mich schon wieder abgehängt hier im Internet.
Placido, ihr müsst mich alle hassen, aber ihr kriegt mich hier nicht raus. Ihr kriegt mich hier nicht raus.
Ja. Das stimmt, ja.
Nein, das ist, ich finde das vollkommen in Ordnung. Dass man, du musst immer jetzt damit so ein bisschen... Du musst jetzt so ein bisschen damit klarkommen, so ist es halt eben. Das ist so. If it's too hot, get out of the kitchen. Das ist jetzt nur mal ein bisschen dein Leben. Du musst jetzt dich auch mit der ständigen, permanenten Beurteilung auseinandersetzen. Das ist natürlich immer nur Quatsch. Und da siehst du ja zumindest mal, dass es nur 156 Leute waren. Bei Twitter hat man immer das Gefühl, das sind 4 Millionen, das sind aber nur 30 Leute.
Ja.
Ja? Und immer dieselben.
Ich kenne sie alle beim Namen.
Alle. Ja. Auch traurig. Das würde ich jetzt von mir nicht behaupten, so, aber man stellt schon fest, dass es echt übersichtlich ist und natürlich nicht repräsentativ für irgendwas. Dennoch gibt es natürlich auch da interessante Sachen, so. Das kann man ja gar nicht sagen. Aber man muss aufpassen, dass man jetzt nicht, man würde ja selber jetzt auch nicht darauf kommen und sagen, man selber macht dann halt einen Podcast, um zu erzählen, was man so in anderen Podcasts gehört hat. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt den neuen Gottschalk-Podcast wieder gehört.
Oh, der Podschalk, der ist super.
Der kommt jetzt ja wieder, der hat jetzt eine lange Pause gemacht irgendwie, weil...
Die haben das nicht angekriegt. Die haben das irgendwie das Gerät hier, den Kassettenrekorder hier, wie kriege ich das an hier, nicht geschafft.
Ja. Naja, also weil Tommy irgendwie auch viel durch den Wald läuft momentan und so und da in Baden-Baden also die Hände voll zu tun hat.
Der Quarantäne-Wiki hat er ja auch dann noch.
Da gab es auch nochmal, genau. Das war auch 3 Tage richtig Stress abends für eine Stunde.
Warte mal, wie lange hier der Stress ist.
Ja, auch da blüht uns wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal. Aber
ja, wobei,
gut,
wir machen ja weiter, nur ist die Frage, ob es irgendwann noch jemand filmen will.
Aber was ich mitkriege bei diesem Gottschalk-Podcast, jetzt schon wieder passiert, dass Er hat ja zwei Söhne. Ich kenne die beide nicht persönlich. Ja. Aber er erzählt manchmal von denen. Und deswegen kann ich das jetzt hier auch weiter erzählen. Ich habe ja keine private Informationen.
Er erzählt es im Podcast.
Er erzählt es im Podcast und ich kenne ihn jetzt nicht und auch seine Kinder. Ich kenne nichts. So, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur das, was man wissen kann, wenn man sich das anhört. Und mir ist aufgefallen, dass ihm manchmal so rausrutscht, wenn er über seine Söhne redet, dass der eine kommt immer besser weg als der andere. Ist euch das auch aufgefallen?
Nee,
es gibt einen, bei dem läuft es offenbar. Der hat irgendwie einen Enkel und alles ist in Ordnung, alles super. Ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden das ist. Und da wird immer sehr wohlwollend gesprochen. Und bei dem anderen hieß es, ja, nee, der hat ja auch ein Kind, aber das hat er längst abgegeben. Da ist offenbar jetzt jemand anders, der sich um das Kind kümmert. Was genau dahinter steckt, weiß ich auch nicht. Offenbar gab es irgendeine patchworkartige Verschiebung da der Verhältnisse. Das wurde in so einem Nebensatz, wurde das so abgefrühstückt. Und jetzt, das ist schon ein paar Wochen her, und jetzt im aktuellen Podcast geht es wieder um diesen Sohn. Der eine, super in Amerika, alles wunderbar. Und der andere hat sich jetzt in Selbstquarantäne begeben. Aber gut, ja, ich zahle ihm die Miete, was soll's. Also da wird auch so mit so einem Halbsatz nach dem Komma wird gesagt, ja, der Junge, ne? Also 18 ist er nicht mehr, aber die Miete kriegt er noch vom Papa.
Wirft er seinem Sohn vor, dass er aus Faulheit sich eine Quarantäne auferlegt hätte?
Weil es vielleicht so ist.
Ja, wahrscheinlich ist es.
Vielleicht hat er nicht erst seit der drohenden Corona-Krise irgendwie Mietprobleme. Man denkt das. Ich weiß es ja nicht. Ich kann es ja nur hineingeistern.
Also große Empfehlung von uns auf jeden Fall, der Potschalk.
Der ist aber trotzdem tatsächlich wirklich sehr, sehr gut.
Alle zwei Wochen kommt er, glaube ich, ne? Oder er kam vor der Krise.
Genau.
Kam er alle
genau.
Zwei Wochen,
und das ist eine Journalistin, sehr, die sehr löchert den Tommy da und macht den da blank. Fragt ihn alles Mögliche.
Ersten 20 Minuten geht es immer darum, was ist ein Podcast?
Ja.
Das kriegt er nochmal neu erklärt. Und dem Moment, wo er sich wieder erinnert, ach ja, so war das, geht's los.
Ja. Sag mal, weißt du eigentlich, was das hier ist? Guck mal, für alle Fanszuschauer, ich halte so ein kleines, für alle Podcast-Zuschauer, ich halte so ein kleines weißes Fläschchen hoch. Weißt du, was es ist?
Ich glaube, ich weiß, was es ist, ja.
Das ist das selbstgemachte Desinfektionsmittel von Late Night Berlin vom Montag.
Genau, da war Marc Benecke zu Gast.
Ja.
Der hat praktisch schon ein Rezept dagelassen und das auch vor Ort gemacht.
Das ist das Gute. Das Gute von Oma. Das gute handgecraftete.
Und der hat irgendwie, soll man das Rezept nochmal sagen? 4 Teile hochprozentiger Alkohol, ein Teil Wasser und so eine Prise Zitronensäure als Pulver.
Nicht lecker. In den Bart schmieren. Nicht in den Bart.
Nicht im Bart schmieren.
Ja, die Zitronensäure wird es sein, ne?
Das kann sein.
Der Bart, den ich jetzt hier noch mit mir rumtrage, ich glaube, da hängt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Schweinegrippe drin von früher.
Noch Ehek.
Ich habe noch ein bisschen SARS-1 im Bart.
Die Vogelpest da noch.
Jetzt, wo wir alle so viel zu Hause sitzen, da wird es natürlich auch schwierig, so einen Podcast zu machen. Ne? Da bin ich auch froh, dass wir da nicht jeden Tag kommen und so. Ne? Wir müssen ja irgendwie auch die Stunde voll kriegen. Mir fällt nämlich ein, auf, dass ich erlebe ja gar nichts mehr. Ne? Also ich ertappe mich bei solchen Gedanken wie, ich sitze zu Hause und denke, jetzt muss man aber aufpassen, dass man trotzdem gesund weiterlebt. Und da mache ich mir so aus 10 Selleries und einer Möhre so einen Saft, den ich mir vorher auch nicht gemacht habe, weil ich habe vorher auch nicht gesund gelebt.
Ja.
Also das ist schon mal der erste Trugschluss. Ne? Dann fällt einem auf, wie viel man eigentlich frisst. Normalerweise 10-mal die Woche bestellt.
Mann.
Und da, na, aber doch, ich glaube, es geht euch allen so, weil man merkt auf einmal wieder, du musst ja selber den Kühlschrank befüllen. Und wenn man nur zu Hause isst, was ich aktuell tue, dann merkt man einfach, wie viel da wegkommt und wieder nachgestopft werden
muss.
Also ich glaube schon. Jedenfalls ist man auch, also was macht man und was man tun kann, ist eine Gedankenreise in Zeiten, in denen das Leben anders war, vielfältig und schön. Und da habe ich überlegt, was war eigentlich der schönste Tag in meinem Leben? Mal ganz bescheiden, ganz ganz klein angefangen. Was war der schönste Tag in meinem Leben? Und da ist mir aufgefallen, da war dieser Mann dabei. Und ich zeige gerade auf Thomas Schmidt. Thomas Schmidt war an dem schönsten Tag meines Lebens dabei.
Bitte?
Und es war auch Joko Winterscheid dabei. Denn wir waren
Ich dachte, du warst mit Basti in Magdeburg.
Bei Fips Asmussen. Das war der zweitschönste Tag in meinem Leben. Aber der erstschönste Tag in meinem Leben, da waren wir beide mit Joko, weil aus irgendwelchen verwinkelten Gründen, die man bei Joko immer alle nie so genau weiß, wie da was zum anderen kommt, hat er uns auf einmal angesprochen in der Neo Paradise Redaktion, wollt ihr mit zum Champions League Finale? Oh. FC Bayern gegen Borussia Dortmund.
Ja.
Und da haben wir gesagt, ja, wir wollen mit. Und ehe wir uns versahen, saßen wir im Flieger nach London. Dort fand es statt, war auch eine Sensation, zwei deutsche Mannschaften im Finale, das passiert nicht allzu oft. Und ich versuche den Fußballteil ganz, ganz kurz zu halten, Klaas, weil du interessierst dich ja dafür nicht. Sondern du kannst dich aber reinversetzen, wie hier jetzt gleich die Blaupause eines kleinen Jungen Traums entsteht.
Ja.
Und wir sind dann, hatten einen ganz tollen Tag in London und dann aus irgendwelchen Gründen war das so ein Paket. Also man hatte nicht nur die Karten, sondern da war irgendwie so ein ganz feines Mittagessen noch dabei mit Rinderfilet und 10 Flaschen Wein, die wir da schon in der Rübe hatten. Dann auf einmal standen wir da vor diesem Landenei, also diesem Riesenrad und haben dann da irgendwie noch einen Champagner gesoffen und sind da mitgefahren. Man wusste immer alles, es war alles so schön, dass man alles nicht mehr sortieren konnte und es ist alles so passiert.
Nee, du kannst nicht mehr sortieren, weil du ganz viel Alkohol getrunken
auch deswegen, aber das spielt alles keine Rolle. Das ist ja auch ein ganz großes das Puzzlestück, warum alles so schön war. Also 10 Flaschen Wein, da ein Champagner und London, mir kamen die Tränen des Glücks. Dann gab es noch so Tea Time. Da haben wir da so Kekse und Kuchen und Tee, also alles so schön.
Das Beste aus
dann,
der englischen Kultur ja, und Fußball.
Und dann sind wir so ganz bodenständig mit der U-Bahn da ins Stadion gefahren und Joko hat erzählt, also pass auf, jetzt kann ich es ja sagen, also wenn Dortmund heute gewinnt, dann gehen wir da auf die Party, ich habe da was geklärt. Ich so, ach super, dann sind wir heute für Dortmund, weil wir sind ja weder Bayern noch Dortmund, wer war alles egal, ne? Und haben dann die Dortmunder also auch angefeuert und so, ne? Kurzerhand war dann klar, die verlieren. Dann waren wir irgendwie Bayern-Fans auf einmal, weil Joko sagt, was mal irgendwie, ich guck mal, ich schreibe dem Mario Gomez mal. Und wir so, hey Bayern, super. Und dann sind wir in irgendwie so eine Rooftop-Bar in London City wieder gewesen, haben dann da irgendwie, keiner wusste immer warum alles, was das passierte. Haben uns da auch irgendwie ordentlich einen reingestellt.
So ein Abend wie so eine Wasserrutsche. Ne?
Wirklich. Und dann war da Paul Kalkbrenner völlig neben der Kappe, würde ich mal umschreiben. Hat dann da irgendwie ist da rumgegeistert. Und wir dachten so, das war ja schon der Abend unseres Lebens. Ja. Und dann hat Joko gesagt, der Mario Gomez, der würde so heimlich uns so Bändchen rausschummeln, wenn wir jetzt zum Bayern-Hotel fahren. Dann sind wir zum Bayern-Hotel gefahren und so wie es sonst unser Redaktionskollege Thomas Martins macht, dass man so ein halb zerschnittenes, heimlich zugeknotetes, in die Uhr und ins Hemd gesteckte Band an 10 weitere assige Freunde so verteilt, also damit
Stempel
die
abdrücken.
Alle irgendwie reinkommen, kam der echte Mario Gomez, der gerade Champions-League-Sieger geworden ist, raus und ach ja, pass auf, ihr dürft es nicht sagen, der Kalle darf uns nicht sehen, der Rummenigge und der Hoeneß, die sind da auch, die sind gerade beschäftigt. Ich habe euch hier mal so ein Band rein. Das macht er einfach dran und dann geht er selbstbewusst durch. Und dann hat er uns da die Bänder rausgeholt.
Ich weiß auch noch, der hat sich so vorgestellt, hat gesagt, hallo, ich bin der Mario.
Ja, ja. Und wie so, Mario, komm, der Echte. Und der so, ich bin Mario, zack, super lieb, super nett. Und dann sind wir da reingeschlossen. Und jetzt musst du dir vorstellen, ein Festsaal und mit einer kleinen Bühne, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger tanzen so, die Unterhose auf dem Kopf, wo wirklich Rambazamba, da stand Kai Pflaume und hat irgendwie ein Bier getrunken, mit dem Papst gefühlt, ne? Und dann irgendwelche anderen. Und wir standen da aber in den Bayern-Star, so, da der Robben, da der Ribéry, noch ein Foto mit denen gemacht. Dann ist etwas sehr, sehr Peinliches passiert. Etwas sehr, sehr Peinliches.
Neuer?
Der Neuer-Incident.
Manuel Neuer.
Manuel Neuer, da habe ich beschlossen, ich hole uns mal einen Gin Tonic. Nachdem wir also diese ganzen Eindrücke irgendwie versucht haben zu verdauen. Und vor mir drehte sich an der Bar Manuel Neuer mit seinen Getränken so in mich rein um. Und dann habe ich den so angestarrt und habe gesagt, gutes Spiel. Und bin dann weitergegangen. Also das Schlauste, was mir eingefallen ist, war zum Welttorhüter Manuel Neuer zu sagen, gutes Spiel. Und der hat dann so geguckt, und ist weitergegangen.
Ja, das war doch ein gutes Spiel auch.
Ja, aber man sagt doch nicht gutes Spiel, sagt man nicht.
Er hat Manuel Neuer gelobt.
Gelobt.
Ja, dicker Mann. Der Vater da in der Zähne.
Dicker, besoffener Mann mit 10 Flaschen Wein darüber sagt dann gutes Spiel. Also da wären nämlich Tränen der Rührung gekommen sein. Ne?
Ich denk nicht.
Und jetzt ist das passiert, was diesen Tag zum schönsten Tag in meinem Leben gemacht hat. Auf einmal ist der Champions-League-Pokal, der echte Champions-League-Pokal, nochmal so durchgegangen. Jeder Bayern-Star nochmal den hoch und Robben da die Bude gemacht, das Ding nochmal hoch und so, ne? Und irgendwie haben wir unsere Schmiergriffe an diesen Pokal gekriegt, nachdem Joko so Bilder gemacht hat, wo er den so auf den Kopf gestellt hat und so dämlich gegrinst hat, hatten auf einmal Schnitz, Schmidt und ich dieses Ding in der Hand, ne?
Ja.
Zittrig. Und wir haben nichts dafür gemacht.
Nichts
dafür.
Wir
hatten den Champions-League-Pokal.
Wir hatten den Champions-League-Pokal in der Hand, haben den hochgereckt. Es gibt noch ein Foto, das kann man vielleicht in dem Zusammenhang nochmal hochladen. Und wir waren die zwei glücklichsten Herren auf der Welt. Und wir sind dann in unser kleines Bums- und Schmierhotel, so Ibis auf Englisch, 60 Euro die Nacht gefahren. Und der Taxifahrer, dem haben wir nochmal den ganzen Abend erzählt. Und der konnte es nicht glauben. War der schönste in meinem Leben.
Siehste.
Der war begeisterter davon als du.
Ja. Na, ich bin da, ich gönne euch total eure Freude und ich kann mich ja auch daran noch erinnern, da habt ihr mir ja schon damals irgendwie 3 Wochen von erzählt und so. Und dieses Foto, schön. Weiß ich ja, wie das aussieht, wie ihr da guckt, wie so 9-Jährige, die irgendwie was geschenkt bekommen. Naja, ihr seid dann einfach sehr gut, also wie sehr betrunkene 9-Jährige seht ihr aus. Aber ihr seht auf jeden Fall, kommt euch das Glück aus jeder Pore geschossen. Ja. Ne? Jede Zelle eures Körpers war glücklich, hatte man den Eindruck.
Es war
und
so,
das gönne ich euch und das ist total schön. Und es gibt ja auch mal genug zu meckern, wenn man einfach mal sagt, das war schön, das freut mich ja auch. Ja. Ne?
Ich weiß aber auch, wir sind da rumgelaufen wie Falschgeld. Und ich erinnere mich bis heute an den Blick. Es gab Franck Ribéry und, wie heißt der Holländer?
Arjen Robben.
Arjen Robben. Die saßen da nebeneinander und die haben sich so ein bisschen miteinander geredet und haben da bei uns angeguckt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Alter, die wissen, dass wir hier jetzt nicht die Sportler sind. Wir kommen auch nicht aus dem Medizinstab. Also die lassen uns gleich rauswerfen. Und ich sag mal, der Ribéry, der sieht ja auch ein bisschen gefährlich aus. Ne?
Der sieht ja ultra gefährlich
aus. Und die Familie von dem auch. Also wir hatten Angst, dass wir dann aufs Maul kriegen.
Sind das so eine Flodders oder was?
Nee. Also ja. Ja? Wir hatten auch so einen Bruder, der sieht aus, aus wie er und die, aber mit mehr Muskeln. Ne?
Ah ja, okay, also ganz sympathische, normale
sympathische
Leute.
Truppe.
Sympathische Truppe. Aber es ist ja sowieso mal witzig, wenn so, oder was ich lustig finde, ist, wenn so verschiedenste Prominente, die man jetzt gar nicht so zusammenbringen würde, du hast es gerade gesagt, hier Kai Pflaume und der Papst oder sonst wer, so, ne, das denkt man, das ist ja.
Aber Kai Pflaume war wirklich da.
Ja, klar, der ist ja immer da bei sowas, Fliegt ja auch mit den Bayern tatsächlich dann mit dahin.
Da beneide ich ihn sehr drum.
Ja, irgendwie hat er sich da reingegenschert und darf dann da immer mitmachen. Aber es ist ja auch so, dass manchmal gibt es so Veranstaltungen, da schafft man ja gar nicht eine ganze Runde. Man weiß, hier sind sonst was für Prominente und man weiß gar nicht, wer alles.
Ja.
Ist auch eigentlich egal so.
Ja.
Ne? Und dann sind manchmal so witzige Kombinationen, die man dann auch wieder vergisst, wenn man selber auch nur so rumläuft. Und ich war zum Beispiel, einmal hat zum Beispiel Marc Tavassol, hat einmal James Blunt gerettet vor so einer Truppe, die rund um Bushido mal da war und hat so getan, als wäre er sein Manager, weil auf dem Klo wurde James Blunt von denen vollgelabert, bis zum geht nicht mehr, der stand so mit dem Rücken zur Kachelwand und dachte, what's going on here? Und dann ist Marc reingegangen und hat gesagt, James, we gotta go. Und hat einfach so aus dem Nichts getan, als wäre er James Blunt Manager und hat ihn damit gerettet und hat dann ihm so nur verbindlich, Gentleman's Agreement mäßig die Hand geschüttelt und gesagt, thank you, mate. Und war dann weg. Und da habe ich auch mal gesehen, tatsächlich am selben Abend, das war beim Echo, glaube ich, da standen nebeneinander am Pissoir Christian Wolf und Bushido. Und ich komme rein.
Hast du selber gesehen?
Ja, hab ich selber gesehen. Hab die beiden gesehen und ich dachte, das ist ja kurios. Keiner von beiden weiß, wer der andere ist. Keiner weiß, wer der andere ist. Das ist total witzig. Damals war Christian Wolf, glaube ich, noch Ministerpräsident von Niedersachsen. Und so, und aus irgendeinem Grund war der auch da. Und so, und das ist ja wirklich auch lustig, ne, dass sich dann so bestimmte Blasen so berühren, aber sich nicht miteinander vermengen, sondern sich so abstoßen wie so ganz starke Seifenblasen und wieder auseinanderfallen.
Ist wie wenn wir beim Krimmepreis sind, ne?
Ja, das ist so, dann sind das keine Seifenblasen, die so ineinander gehen und dann wird's eine große, sondern es ist eher wie so ein Sorbingbälle, die gegeneinander knallen und dann wieder auseinanderrollen.
Das Feuilleton so und wir.
So ist es ein bisschen, genau. Mhm. Ja. Das Einzige wollte ich noch sagen, heute ist der Aufzeichnungstag, deswegen bringt das jetzt werbungsmäßig gar nichts mehr, weil wir ja am Aufzeichnungstag heute läuft abends Check, die erste Folge.
Ah, genau.
Ja, also heute Mittwoch. Jetzt kommt aber Donnerstagnacht erst das raus. Das heißt, ich brauche jetzt keine Werbung mehr machen für die erste Folge. Die
das kommt
ja
nächste
schon.
Woche wieder.
Aber nächste Woche kommt es wieder. Also Check, die erste Staffel läuft jetzt um 21.20 Uhr mittwochs auf ProSieben. Direkt nach Frau Jordan stellt gleich, kommt dann in Doppelfolgen immer Check. Mhm. Und das möchte ich natürlich allen gerne ans Herz legen. Ich habe hier meine Glücks-Check-Check-Jacke habe ich an. Die Fernsehzuschauer können das sehen. Und ich hoffe natürlich, dass das alle möglichen Leute gucken, damit es dann auch noch Staffel 2, drehen wir gerade, aber dann noch 3 und 4 und 5 und 6 gibt. Auch aus finanziellen Gründen wäre das für mich sehr gut. Also bitte gucken Sie sich das zahlreich an. Ich kann das gebrauchen gerade. Ich habe mich da ein bisschen verspekuliert. Und,
es ist sehr unterhaltsam. Es war wirklich Spaß, sich das anzuschauen. Macht irgendwie gute Laune und geht auch so ein bisschen ans Herz. Und das kann man sich sehr gut anschauen.
Und gestern wird dann auch der heute tatsächlich stattfindende 1. April gewesen sein.
Ja.
Ich habe nur einen Tipp. Man sollte in diesen Zeiten keine April-Scherze machen, finde ich. Gehört sich jetzt nicht. Ne? Wir haben genug Nerverei. Jetzt hört auf, da irgendwie Klarsichtfolie unter die Toilettenbrille zu spannen. Das ist zwar witzig.
Also hört auf, das gemacht zu haben, wenn ihr uns jetzt seht oder hört.
Exakt.
Ja.
aber eine Sache, die wir vielleicht auch einen Tag später machen können, die ich ganz lustig finde, weil man da jetzt 100% Trefferquote hat in Zeiten der Häuslichkeit, Klingelstreich. 100% Trefferquote.
Das ist gut.
Wie konnte man so effektiv Klingelstreichen?
Das mache ich auch heute.
Da weiß ich, was ich heute mache, ja.
Ja.
Machst du Klingelmäuschen heute?
Ja, Klingelmäuschen. Vorbei.
Klär nicht, dass die Polizei wiederkommt. Und sagt, das ist voll, ne? Jetzt lassen wir das mit dem Klingelmäuschen mal hier. Ne? Immer nur alleine oder zu zweit Klingelmäuschen machen, nicht in großen Gangs.
Ja.
Ne? Ach, aber Leute, ich habe noch so viele Themen und wir, leider ist die Sendezeit vorbei. Ne?
Ja, ja, so ist es. Aber du, vielleicht ist der ein oder andere auch ganz froh drum, dass man die Themen dann doch auf mehrere Wochen verteilt.
Was habt ihr denn am Montag bei Late Night Berlin zu bieten?
Da haben wir eine Menge zu bieten. Es kommt unser guter, geschätzter Freund Micky Beisenherz.
So ist es.
Der nun immer interessante Gedanken zur Lage der Welt hat. Deswegen finde ich ihn tatsächlich, hat er seine Kolumne und so. Und alles, was aktuell so passiert, finde ich, ordnet er sehr gut ein, sehr lustig dabei auch. Und ist ein sehr guter Freund. Und ich freue mich sehr, dass er kommt. Und ist ja immer mal wieder zu Gast, gehört zur Familie. Und da gehört er auch völlig zu Recht rein, weil er ein super Typ ist.
Und du und Stefanie Hertel, Volksmusik-Legende Stefanie Hertel, ihr habt Senioren glücklich gemacht in dieser schweren Zeit.
So ist es. Wir haben den Mitbewohnern eines alten Stifts hier in Berlin ein Konzert dargeboten, in dem wir mit einem großen Bus, wo oben eine Bühne drauf ist, direkt vorm Altenheim geparkt haben. Und da hat Stefanie Hertel hat 4 oder 5 Songs gesungen für die. Die standen alle am Fenster, soweit es der Luftzug zuließ. Und es wurde offenbar getanzt und sich gefreut. Eine Frau wurde 100 Jahre alt an dem Tag. Da haben wir noch ein Geburtstagsständchen gesungen, damit also zwischen Kuchenessen und Mittagessen und Abendessen mal ein bisschen was los ist, damit man was hat, an das man sich erinnern kann, auf das man sich freuen konnte. Wir haben das angekündigt, die Überraschung. Das ist nämlich besser im Altenheim, dass man Überraschung vorher anmeldet. Und das hat total Spaß gemacht. Und Stefanie Hertel ist tatsächlich da gewesen in Berlin und hat dann gesungen für die alten Leute. Denen hat das Spaß gemacht. Und da wurde überhaupt keiner verarscht. Es war nicht irgendwie komische, zynische Gag-Kram. Es war einfach nur schön. Und es war so ein Beitrag, der auch wirklich schön war, weil man gesehen hat, auch Leute, die so nichts mit dem Altenheim zu tun hatten, haben so die Fenster aufgemacht und rausgeguckt. Und es war bestimmt nicht deren Musikrichtung jetzt von jedem Einzelnen. Die fanden das aber trotzdem schön. Und das hat mich ganz zufrieden gemacht.
Also wenn das nur halb so rührend ist, wie ich mir gerade vorstelle, dann...
Das können wir uns am Montag alle gemeinsam anschauen bei Late Night Berlin und noch mehr. Also irgendwie, es wird auf jeden Fall eine Menge passieren. Ich freue mich auf die Sendung. Die machen natürlich unter anderen Umständen, aber die machen momentan trotzdem viel Spaß. Und ich hoffe, das geht den Leuten vom Fernseher auch so. Also wir sind da mit viel Freude mit dabei und schauen mal mit den Möglichkeiten, die wir momentan haben, dass wir da gute Shows machen und so. Und irgendwie kommen wir doch durch diese ganze Kackzeit irgendwie durch. Das kann man ja auch mal sagen. Irgendwann wird dieser Corona-Mist vorbei sein. Das weiß man eben auch. Wann genau, kann man nicht sagen. Aber wir schauen da jetzt mal hoffnungsvoll und positiv in den Tunnel rein und sehen da hinten schon so ein bisschen Licht aufblitzen. Und irgendwann wird er vorbei sein. Und mit der Gewissheit, glaube ich, lebt es sich doch ein bisschen einfacher. Am Montag wird es auf jeden Fall bei Late Night Berlin wieder Spaß geben. Jede Menge Spaß. Wie der Typ vom Girls Camp mal gesagt hat. So, Leute, das war Late Night Berlin. Du merkst ja deine ganzen Themen für nächste Woche. Die kannst du dann rausschießen wie ein Vulkan, wie eine Lavabombe an
Gags. Wir fragen dich ab.
Musst du das jetzt noch sein?
Ja, das ist
und, wirklich. Ich habe ja so was Schönes gesagt. Dann machst du so einen Furz da noch rein, du Idiot, ey. So, also. Tschüss, Jakob.
Mach nochmal.
Oh, ihr seid so richtige Kinder, ey. Und du wunderst dich, dass du nur eine Stimme kriegst, ey, mit deiner Toilettenspülung.
Komm, drück noch einen.
Ich arbeite an der zweiten, ey. Mama, was machen wir denn hier? Nein. Jo, auf Pro7.
Tschüss.
Ey, ganz ehrlich, das war so richtig schwungvoll. Sorry, wenn ich das nochmal sagen darf. Das war so richtig schwungvoll. Und jetzt gehen wir mit so einem Awkward Moment hier raus.
Ne? Finde ich gut.
Ja gut.
Macht's gut, ne?
Tschüss.
Tschüss.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slake
so,
King.
Ja,
es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee. Man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber
es
ist,
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
das postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.